Chinesen haben in Guangzhou an der Sun Yat-sen-Universität eine Methode entwickelt, wie man ein Organ entnimmt und transplantiert, ohne dass es überhaupt jemals das Gefühl hat, dass es auf Eis gelegt wird oder abgeschaltet wird. Denen ist der Unterkiefer runtergefallen. Die hatten was ganz anderes erwartet. War ihnen ja auch so angedeutet worden von guten Freunden.
Okay.
Und stellten jetzt plötzlich fest, jetzt hatten sie einige Zentren gesehen und danach haben sie sich noch andere Zentren angeguckt. Und dann haben sie gesagt, also bei Professor Naschan ist das einzige Zentrum in Deutschland in der Transplantation, das exakt dokumentiert, was es macht. Die Chinesen sind gut geworden, weil wir Deutschen so wahnsinnig viel ihnen beigebracht haben. Sehen wir es doch mal positiv. Ja, die haben von uns gelernt. Aber nicht, indem sie kopiert haben, sondern indem sie übernommen haben und dann weiterentwickelt haben.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, Herr Professor Naschan, danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben. Wie viel Uhr haben Sie da bei Ihnen in China?
Also bei mir ist jetzt, lassen Sie mich mal sehen, 21:17 Uhr. Also 6 Stunden voraus.
Ja, danke schön, dass Sie
Beste
späte
Gesprächszeit.
Abendstunde Zeit für mich nehmen. Und sehr, sehr erstaunlich haben Sie Ihre Karriere. Und wenn ich jetzt so sagen darf, Sie haben ja Ihre Karriere von der Medizinischen Hochschule Hannover über Hamburg und Halifax bis nach Hefei geführt. Wenn Sie auf diesen ganzen Weg zurückschauen, was war der rote Faden, der sich durch alle diese Stationen zieht?
Ja, vielen Dank, Herr Hu. Der rote Faden ist H. Hannover, Halifax, Hamburg, Hefei. Okay, Spaß beiseite.
Manchmal ist die Antwort sehr einfach.
Manchmal ist die Antwort sehr einfach. Also, das ist die Kurzversion. Die längere Version ist meine Grundausbildung, wie man so schön sagen würde, hat mich ja über 17 Jahre an der Medizinischen Hochschule gehalten, von 86 bis 2003. Damals angefangen bei Herrn Professor Pichelmeier, einem der Pioniere der Organtransplantation in Deutschland, einer absoluten Koryphäe, was Chirurgie und viele andere Dinge anging. Also ihm verdanke ich wahnsinnig viel. Auch eben die Möglichkeit, dass ich über die Immunsuppression international bekannt geworden bin. Und basierend auf dieser internationalen Bekanntheit, Entwicklung von Anti-Interleukin-2-Rezeptoren, klinische Nieren- und Lebertransplantationen, bekam ich dann einen Anruf aus Kanada von Phil Belitsky, Professor Belitsky. Der war Urologe und damals Chef der Organtransplantation Halifax und suchte einen Nachfolger. Und da ich ihm bekannt war durch gemeinsame Arbeiten, also in der Transplantationsszene, die ist relativ klein und übersichtlich, da kannte man sich dann, war ich ihm aufgefallen, bekannt geworden und er sprach mich dann direkt an. Klingelte das Telefon bei mir und er fragte, ob ich Interesse hätte. Und dann sind wir zusammengekommen, dann bin ich rübergegangen. Und für mich war das Interessante, wenn man auf Kongressen unterwegs ist und die Kollegen kennenlernt und die Szene war damals sehr stark dominiert von Kollegen, die ihre Ausbildung in Oxford und Cambridge gemacht hatten, überwiegend. Dann lernt man einen bestimmten Stil kennen, einen Stil der Präsentation, einen Stil des intellektuellen Diskurses, der intellektuellen Auseinandersetzung, den ich persönlich entsprechend als sehr positiv empfunden hatte und den ich außerhalb der Medizinischen Hochschule von Hannover unter Pichelmeier in Deutschland so nicht gesehen habe. Also Deutschland, ja, war sehr speziell. Und bin ich also rüber und ich habe in Kanada in den gut 4 Jahren, die ich da gewesen bin, wahnsinnig viel gelernt. Also eben das angloamerikanische System zu verstehen, wie man Dinge nicht nur strukturiert aufbaut, sondern dann auch eben entsprechend hinterlegt, wie man interdisziplinär mit unterschiedlichen Leuten versucht zu kommunizieren, sie einzubinden, Einbeziehung auch des Pflegepersonals, andere Hilfsgruppen und so weiter, das Ganze in einen übergreifenden Rahmen Ich sage nur mal das Schlagwort Standard Operating Procedures, also SOPs, wie man gemeinsame Sachen niederlegt, wie man interdisziplinäre Meetings macht, wie man Entscheidungen trifft, wie man dokumentiert. Achten Sie auf das Wort dokumentieren, das wird nochmal ganz wichtig.
Okay.
Ja, also so entscheidende Sachen wie Dokumentation, Standard Operating Procedures, interdisziplinäres Zusammenarbeiten und das Festlegen des Ganzen in gemeinsam verarbeiteten oder erarbeiteten Richtlinien.
Aber darf ich mal
Das
da
war so
reinhaken? Ich
einer
finde
der ganz wesentlichen Punkte.
diese, was Sie beschrieben haben, was Sie so sehr von Kanada schwärmen, und ich dachte, das ist genau die Stärke auch von Deutschen, zumindest kenne ich von der Industrie, dass man sehr stark die prozessuale Know-how hat in dem Unternehmen, dass alles, die ganzen Prozesse auch nicht nur nach Prozess produziert wird, sondern auch dokumentiert wird. Aber das, sagen Sie, das ist anders in
Das
dem
war
medizinischen Umfeld.
das im medizinischen Umfeld. Pichlmeier war ja eine Sonderausnahme. Bei Pichlmeier gab es diese Ansätze des Diskurses. Es wurde sich nicht so sehr festgelegt, weil man es nicht wollte, weil man wollte es immer so ein bisschen schwammig halten. Dinge schwammig zu halten, gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass dann eine finale Entscheidung von oben umgesetzt werden kann. Aber Pichlmeier hatte schon diese Grundstrukturen aufgebaut. Was auch damit zusammenhing, dass eben der Partner von ihm, der Hans-Georg Borst, Professor Borst, der war der Chef der Herz-Thorax-Gefäß-Chirurgie, der hatte nach dem Krieg seine Ausbildung an Harvard bekommen und der brachte dieses Denken schon mit und das wurde sozusagen schon an der medizinischen Hochschule umgesetzt. Das war etwas ganz Typisches für die medizinische Hochschule. Wenn man zu der Zeit so in andere Kliniken reinhörte, wie es da abging, da ging das so zu, dass also der Chef der Chirurgie erstmal reinkam und morgens alle einen Kopf kürzer gemacht hat. Also dieses Prinzip der Erniedrigung, Entwürdigung, heute würde man sagen Entmenschlichung und sowas. Und da gab es also Professor Siewert zum Beispiel, der war bekannt dafür. Er hatte also einen legendären Ruf. Und es gab viele andere. Und das war eben noch, ja, es waren andere Zeiten. Es waren also in diesem Umfeld waren es andere Zeiten und Hannover zeichnete sich damals schon aus, dass es eben völlig anders war. Und in Kanada und auch diese Offenheit gegenüber zum Beispiel dem angloamerikanischen System, weswegen ich ja darüber gewechselt bin, das dann nochmal gelernt habe, als ich dann zurückkam nach Hamburg, bin ich auf eine schreckliche Wüste, auf eine Abraumhalde gestoßen, die Herr Rogiers hinterlassen hatte, ein ehemaliger Schüler von Brolsch. Brolsch war ja mittlerweile nach Essen gegangen. Auch so eher so ein Renaissance-Type, wie man so schön sagt, dann in den Bereichen, also wie Renaissance-Fürsten halt so sind, ja. Und Rogiers war auch interessante Type gewesen. Tja, also als Kollege und Mensch war einem dann bestens bekannt und es war auch gut, dass er dann weg war. Aber das, was er zurückgelassen hatte, waren gute Leute da dabei, aber keine Struktur, gar nichts. Also es ging so, es lief halt so, weil es schon 20 Jahre so gelaufen war, aber es gab nichts dahinter. Und wenn Sie so ganz allein in so ein System reinkommen und dann anfangen aufzubauen, dann ist das nicht einfach. Dann bedeutet das also, Sie müssen sich erstmal mit den Leuten nett und freundlich auseinandersetzen, Sie versuchen zu gewinnen, rüberzuziehen. Ein paar gehen dann natürlich unter Absingen schmutziger Gesänge weg und dann können sie den Laden langsam strukturieren und dann fangen sie an mit Standard Operating Procedures und dann reden sie über interdisziplinäre Transplantkonferenzen. Ja, und da war groß Hallo. Also interdisziplinäre Transplantkonferenzen, da haben mir meine Oberärzte vorgeworfen, wie ich es wagen kann, dass ich jetzt Fremde zu den Entscheidungen hinzuziehe. Und dann habe ich gesagt, also Leute, entschuldigt bitte, aber das ist eigentlich so außerhalb von Deutschland Standard. Geht man nach Holland, geht man nach Belgien, die machen das alle so. Gar nicht zu sprechen von den Amerikanern. Also arbeitet zusammen. Und ich finde auch, wir sollten die Schwestern, also das Pflegepersonal, integrieren. Ah, und dann war ja wirklich Holland in Not, wie ich es wagen könnte, auch noch das Pflegepersonal. Da habe ich gesagt, pass auf, jetzt Schluss. Ja, wir setzen uns alle zusammen, wir unterhalten uns und Entscheidungen werden aufgrund nicht von Meinung, sondern von Fakten getroffen. Ja, also damit wir das schon mal ganz klar haben. Nicht Meinung zählt, sondern Fakten. Und wer gute Fakten bringt, der kann sie dann vortragen und Fakten werden in unserem Bereich akademisch referenziert, crossgecheckt und dann läuft das. Na gut, also auf der Linie sich einigen, ließ sich dann das dann langsam implementieren und dann plötzlich, das ging viel einfacher, als man sich das so vorher vorgestellt hatte. Ja, also diese Sorte des Change Management, wie man in der Industrie sagen würde, ließ sich dann doch relativ flexibel umsetzen. Das einzige Problem war, in der Einbeziehung anderer Einheiten, nicht? Also wenn wir in der Chirurgie so dachten, dann hieß das ja noch lange nicht so, dass also bei den Internisten eine gleichartige Denke war. Das war schon eher schwierig. Bei den Internisten gab es noch die alte Kommandostruktur, die letzte Entscheidung trifft der Chef und alle anderen dürfen eine Meinung haben. Und was sie sonst so von sich geben, das interessiert den Chef überhaupt nicht. Ja, und wenn der Chef der anderer Meinung ist, dann muss er sich mit dem anderen Chef austauschen und dann wird man das unter den Chefs klären.
Die
Ja,
Zeit
da war es auch
scheint ja
schon.
da stehen zu bleiben, ne?
Ja, die Zeit war komplett stehen geblieben. Da habe ich gesagt, also Leute, so kann man das auch nicht machen. Wir machen jetzt mal hier unsere Konferenzen. So, und dann kam was ganz Geniales. Jetzt hatte ich also SOPs, ich hatte interdisziplinäre Transplantkonferenzen, hatte also auch gewisse Richtlinien entwickelt und vor allen Dingen eingeführt, dass alles dokumentiert wurde. Ja, ich habe immer gesagt, pass auf, Leute, wenn wir Organe annehmen, dann wird das schön dokumentiert. Wer, wann, warum, was annimmt. Ja, mit Name, Datum, Zeit und führendes Argument. Und in der nächsten Frühbesprechung besprechen wir das, wird ein Häkchen dran gemacht, wird dokumentiert. Warum? Ja, sage ich, überleg doch ja auch mal. Also das war so in den Ende der Nullerjahre und die Diskussionen waren ja schon immer so, dass also, das war so der clandestine Vorwurf, der kam besonders aus der Inneren. Nicht? Also mein Kollege, ich würde ihn mal als Großmeister der Denunziation bezeichnen. Der kam immer so mit diesem, ja, also Björn, du musst doch verstehen, so als Chefarzt hat man doch ein bestimmtes Interesse daran, dass man Privatpatienten transplantieren möchte. Da habe ich
Okay.
gesagt, du, na, ich gesagt, du, pass auf, aus genau dem Grunde habe ich eben keinen klassischen Chefarztvertrag, sondern ich werde einfach, ich habe eine Abschlagssumme fertig. Und da steht nicht drin, ich muss X-Nummern machen und es geht auch nicht nach GOE und ich mache keine Privatabrechnung, so wie der Kollege. Geht er dann 11-fachen Satz oder sonst was fordert von seinen Patienten, mache ich nicht. Ne? Aber natürlich ist das dann auch irgendwann mal in einem der üblichen Denunziationsschreiben insinuierend aufgetaucht. Also das wurde schon so als Waffe benutzt, dass man den Leuten dann so das unterstellte. Naja, also wir hatten das jetzt erstmal so alles verfestigt und strukturiert. Und dann kam eine gute Sache. 2009 bekamen wir eine elektronische Patientenakte.
Darf ich da noch
Die.
einhaken? Das sind ja natürlich sehr, sehr viele Informationen, weil ich dachte schon, das Gespräch heute mit Ihnen wird sehr spannend, aber ich habe nicht gedacht, dass es das so spannend ist. Ich darf ich mal
Oh!
so ein bisschen einordnen. Das heißt, Sie haben gesagt, bevor Sie nach Kanada gegangen sind, haben Sie lange Zeit also in Hannover bei der MHH verbracht und MHH gehört schon damals zu einer der wenigen Universitätsklinikum, was die Prozessuale oder das Führung angeht, schon in Deutschland relativ vorne. Aber da haben Sie gesagt, in Kanada haben Sie noch was ganz anderes kennengelernt, die sehr, sehr, sehr weit moderner ist, was Sie vom MHH kennen, weil Sie ja unter anderem das wissen, deswegen sind Sie auch nach Kanada gegangen. Und dann sind Sie zurück in Hamburg, das ist ja UKE, das ist ja wirklich keine schlechte Adresse. Und ich muss sagen, ich kenne Medizinsystem in Deutschland wirklich wenig aus. Ich bin selbstständig, bin nie krank. Aber das ist das Wissen, was ich früher damit noch nicht beschäftigt habe. Was mich aber wirklich erstaunt hat, Sie verlangen ja von dem Kollegen dann diese Dokumentation, diese prozessuale Arbeiten. Ich würde sagen, aus meiner Berufsbild, Unternehmensberater in Unternehmen, das ist ja ganz normal. Das ist ja ist nicht zu viel verändern. Aber anscheinend habe ich das Gefühl, Sie haben da eine Veränderung reingebracht in dem Klinikum, was nicht für alle passen. Also das ist scheint so, dass es eine häufig ist ja so, wenn man jemanden in der Organisation hat, der eine Veränderung antreibt, wird
Sind völlig
natürlich auch
weg.
kritisch gesehen.
Genau,
Und das ist das, was
Sie
Sie
haben.
für eine Rolle damals übernommen haben.
Ja, Sie haben völlig recht, ja. Also eine meiner Grundlagen war immer Struktur, 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 Prozess, Prozess, Prozess. und das dann möglichst simpel dokumentieren. Also nicht irgendwie in Prosaform in 10 Seiten ablegen, sondern Sie können Entscheidungen knapp formulieren in 2, 3 Sätzen oder 2, 3 Punkten. Nicht? Aber das ist ja eine der Grundlagen, wie man eine Verbindlichkeit untereinander schafft. Ja, und nicht, aber du hast mal gesagt, aber du, nein, ich meinte aber. Verstehen Sie? Das ist ja das, wo dann im Grunde genommen immer das Problem beginnt, wenn einer sagt, ja, aber ich habe ja mal gesagt, du, wieso, wo hast du das denn aufgeschrieben? Ja, ich meinte das aber ganz anders, ja, das hast du mir aber nicht gesagt. Verstehen Sie? Und da können Sie dann sagen, pass auf, wir haben dann zusammengesessen, die und die Punkte haben wir besprochen und so machen wir das jetzt. Also quasi genauso, wie Sie das sagen, wie man das aus dem Unternehmen kennt, diese Sachen umzusetzen und einzuführen. Und das dann möglichst auf einer flachen Ebene halten und niedrig. Und es hat ja noch etwas. Sie geben ja dem Nachwuchs die Chance, beizutragen. Es ist ja nicht so, dass Sie da oben als Chef oder beziehungsweise der Nachwuchs das Gefühl hat, egal was wir sagen, egal was wir vorschlagen, am Ende der Chef, der wird dann immer sagen, bla bla bla, und wir machen das so, wie ich es meine. Das ist ja so der Klassiker. Das ist ja so wie soll ich mal sagen, das ist fast schon genetisches Material, besonders in der Medizin, dass es genau so läuft. Und das habe ich aufgebrochen, weil ich gesagt habe, na ja, also so nach dem alten Prinzip von Napoleon, jeder Soldat hat einen Marschallstab im Tornister, ja, das müssen wir nur mal aufmachen. Wenn die guten Vorschlag machen und der fundiert ist, warum soll ich den dann nicht übernehmen? Ja, und gemäß dem, wie Konrad Adenauer es gesagt hat, das stört mich mein dummes Geschwätz von gestern, ja. Ich kann auch meine Meinung ändern, wenn jemand mir sagt, wie man es besser machen könnte oder zumindest einen Vorschlag macht, wie man es anders machen könnte und das mal ausprobiert. Und genau so hat Pichlmeier getickt. Ja? Auch bei Pichlmeier war es im Grunde genommen so, der hatte sein Ding, so wie er es macht, aber wenn es dann mal einer anders machte und es ihm erklärte, dann hat er gesagt, okay, ja, Herr Naschan, wenn es unbedingt meinen, jetzt schauen wir es mal, ob es klappt. Ja, und dann hat man es, und wenn es geklappt hat, dann war okay, dann wurde auch nicht mehr drüber geredet. Und das gibt einem natürlich die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und wenn Sie quasi die jungen Leute, die Assistenten und die Oberärzte haben, dann wollen Sie denen ja quasi, Sie wollen ja nicht pausenlos Mikromanagement machen und dem sagen, jetzt bitte aber rechts herum nähen und dann links herum und den Knoten so und so. Sondern sagen einfach, macht und dann, wenn es gut geht, erklärt mir, wie ihr es das gemacht habt. Und wenn es schlecht geht, dann müssen wir besprechen, warum es schlecht gegangen ist. Und dann müssen wir es eben anders machen. Ne? Also so simple Sachen. Und dazu gehört eben, dass man dann auch Morbidity-Mortality-Konferenzen macht, die einführt, strukturiert, bespricht, was ist schiefgelaufen, warum ist es schiefgelaufen, das dokumentiert und so weiter und so fort. Das hat ja auch einen intrinsischen Lernprozess. Ja? Und das sind jetzt keine unbekannten Sachen. Es reden immer alle davon, auch die Bundesärztekammer hat da tolle Formulare, wie man es machen soll. Nur, ich kann Ihnen eins sagen, aus meiner mehr als 10-jährigen Erfahrung der Qualitätsüberwachung im Transplantationsbereich, das machen vielleicht 20% so. Die anderen 80% reden darüber, dass sie es machen. Interdisziplinäre Transplantkonferenzen, Mortality, Morbidity oder was auch immer. Aber wenn man dann sagt, okay, habt ihr das auch dokumentiert, könnt ihr uns das mal rüberschieben? Dann kommt nichts.
Haben Sie nichts, okay. Aber dazu
Ja?
habe ich zwei Gedanken. Das eine ist ja ein Konflikt in meinem Kopf, was nicht zusammenpasst. Das eine ist ja, das Außenbild vom deutschen Gesundheitssystem, zumindest im Ausland, ist nach wie vor noch sehr, sehr gut. Und dann von innen berichten Sie im Grunde genommen, dass das Gesundheitssystem zumindest wie Klinikum organisiert ist, das Management vom Klinikum ist nicht sehr modern. So, das ist ein Konflikt, was ich so in meinem Kopf nicht lösen kann. Der zweite Punkt ist, was Sie vorhin gesagt haben, obwohl bestimmte SOP gibt, aber nur 20% verfolgen diese SOP. Ich sage, weil sie das dürfen. Weil in anderer Industrie, in Luftfahrt und in Automobilbereich, es gibt ja Branchenstandards, die Standards muss man sozusagen folgen. Es gibt dann Konsequenzen, wenn man das nicht macht. Und dann anscheinend ist das diese Durchsetzung von dieser Standards in dem medizinischen Umfeld nicht so.
Oh, das ist nicht erwünscht. Wenn Sie anfangen, Standards einzuführen, dann, aber ich erkläre Ihnen das an folgendem Beispiel. Also in Hamburg haben wir es also relativ gut auf Schiene gebracht. Und es wurde auch dann von den Kollegen akzeptiert, weil sie den Nutzen und den Effekt sahen. Und dann kam sozusagen die Stunde Null. Die Stunde Null war der deutsche Transplantations-Allokationsspendeskandal 2012. Also als es plötzlich auffiel, dass Kollegen offensichtlich die allgemein verbindlichen, aber nicht sehr scharf formulierten Richtlinien zur Verteilung von Organen gezielt missbraucht hatten. Und das ist ja alles hinlänglich dokumentiert. Wir haben das auch publiziert. Da gibt es dann auch entsprechende Paper von mir, Transplantation in Germany, was ich publiziert habe, wo wir das reingeschrieben haben, basierend auf den Veröffentlichungen der Prüfungs- und Überwachungskommission der Bundesärztekammer, der Ständigen Kommission Organtransplantation. Und da haben wir dann zum ersten Mal gesehen, dass das, was die Leute mal sagen, dass sie doch angeblich alle tun, dass das die meisten nicht hatten und dass es darüber hinaus eine ganze Reihe schwarzer Schafe gab. So, die schwarzen Schafe wurden identifiziert und man hat ja immer, Sie müssen es so sehen, damals der Vorsitzende der Ständigen Kommission Organtransplantation, der hat mal gesagt, er hätte in keinem Berufsstand, wäre ihm je aufgefallen, mit welcher Hartnäckigkeit und Bösartigkeit man sich gegenseitig denunziert, als in der Medizin. Ich gesagt, okay, das wirst du wahrscheinlich am besten beurteilen können, weil du auf der juristischen Seite sitzt. Es war schon so mein Gefühl, aber naja, also ich meine, wer was macht, hat immer ganz viele Freunde und auch viele ganz, noch mehr Feinde, nicht? Also das ist ja nichts Neues, aber warum es jetzt in der Medizin schlimmer sein soll, okay, wenn du meinst. Naja, sagt er, also du glaubst gar nicht, was da so an Denunziationen auch gegen dich reingekommen ist. Und bei mir war das dann so, ich hatte dann irgendwann im September 2012 die Prüfungs- und Überwachungskommission, die höchst penibel bei mir alles durchgecheckt hat. Und jetzt kam der Punkt. Ich hatte alles dokumentiert, basierend auf meinen kanadischen Erfahrungen, mit Punkt und Strich. Jeder Fall. Denen ist der Unterkiefer runtergefallen. Die hatten was ganz anderes erwartet. War ihnen ja auch so angedeutet worden von guten Freunden
Okay.
und stellten jetzt plötzlich fest, jetzt hatten sie einige Zentren gesehen und danach haben sie sich noch andere Zentren angeguckt und dann haben sie gesagt, so bei Professor Nathan ist das einzige Zentrum in Deutschland in der Transplantation, das exakt dokumentiert, was es macht. So, und so wurde ich dann also befördert zum stellvertretenden Vorsitzenden der Ständigen Kommission Organtransplantation und bekam den Auftrag, wie man jetzt bitteschön das in einer Richtlinie interdisziplinäre Transplantationskonferenz zusammenfasst, niederlegt, damit es für alle verbindlich ist. Also so ein zentrales Stück. Das haben wir gemacht, um dann eben später festzustellen, dass eben die Hälfte dieser Richtlinie nicht folgen, andere diese furchtbar aufwendig finden und momentan versucht man sie auch wieder in der Ständigen Kommission Organtransplantation zurück abzuwickeln. Und das Putzige an der Sache ist, man hat einen der Kollegen, die damals nämlich in Münster zuständig waren dafür, dass dort gefälscht wurde, den Chef der Hepatologie, der dann später nach Essen gewechselt hat, genau den haben sie sich wieder reingeholt in die Ständigen Kommission Organtransplantation und in die Richtlinienkommission, um diese Richtlinie helfen zu ändern. Und jetzt wird sie quasi wieder rückabgewickelt. Sie sehen also diese Strukturen, dass man eine gewisse Transparenz nicht möchte, sind so inert manifest, dass man es clandestin wieder versucht, rückabzuwickeln. Zu viel Transparenz hilft nicht. Das eins der Argumente war, wir verstehen nicht, warum diese Richtlinie so geschrieben wurde. Da habe ich auch gedacht, also das wäre ganz einfach gewesen. Man hätte ja die Leute, die sie damals geschrieben haben, fragen können. Aber wenn ihr das nicht macht und jetzt meint, ihr müsst wieder alles zusammenstreichen. Wir hatten damals zum Beispiel genau das reingeschrieben. Pflegekräfte sollten beteiligt sein, andere Fachrichtungen sollten beteiligt sein, vor allen Dingen hier die Leute aus Mental Health, also Psychosomaten, Psychiater etc., die sich vor allen Dingen um die Indikationsstellung bei Suchtkrankheiten kümmern, dass man die mit einbindet. Ja? Alles das wurde wieder gestrichen. Es wird wieder zurückgeführt darauf, dass quasi drei Leute, einer soll der Vertreter des Direktor sein, aber prinzipiell der Internist und der Chirurg untereinander entscheiden, was läuft. Naja, dann sind wir wieder da, wo wir mal waren, und dann sind wir da, was zum Beispiel in Göttingen gemacht wurde. Da hat der Chirurg und der Internist gemeinsam entschieden, na, wir fälschen jetzt mal Dialyseprotokolle. Haben beide dafür ihren Job verloren, ist auch dokumentiert, aber wir bewegen uns wieder zurück. Ja? Also das System ist so, wie soll ich sagen, so änderungsunwillig, dass es auch selbst vorübergehende Änderungen, die man erwirken konnte, versucht wieder rückabzuwickeln.
Das ist ja interessant, weil gerade in Demokratie, man hat ja bestimmte Systeme so konzipiert, dass das System an sich sich selber kontrollieren kann, oder zumindest der Wunsch ist das so. Aber hier scheint es so, dass gerade das System so konzipiert ist, dass sozusagen es gibt keine andere Instanz mehr, die diese ständige Kommission, die anscheinend für vieles zuständig ist, nochmal weiter über die Schulter schaut. Das
Naja,
ist da irgendwie.
Sie müssen sich ja mal die Abhängigkeit des Systems anschauen. Also das System ist ja so strukturiert, dass die Beteiligten, die was zu sagen haben, sind die Bundesärztekammer, dann der GKV und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. So, die GKV ist diejenige, die das Geld hat. Die DKG ist wichtig, weil sie muss ja die Stimme der Krankenhäuser vertreten, aber die haben ansonsten, von denen kommt kein Geld. Und über die Bundesärztekammer lacht jeder, weil sie ist etwas, was es eigentlich im deutschen Recht nicht gibt. Sie ist kein eingetragener Verein, sie ist keine Partei. Sie ist so eine Institution, die sich quasi einmal so entwickelt hat und so eine Art Interessensgemeinschaft der Ärzte ist. Und als solche, gibt es dann die Ständige Kommission Organtransplantation. Die Ständige Organkommission, die Ständige Kommission Organtransplantation ist ja auch bei der Bundesärztekammer. Sie ist nicht in der Bundesärztekammer. Und alles Geld, das die ausgeben, inklusive der Gehälter, kommen von der GKV. Und alles Geld, das die Deutsche Stiftung Organtransplantation für die Prozesse der Organspende ausgibt, kommt ebenfalls von der GKV. Das heißt also, folge dem Geld. Dann weißt du, wer die Hosen anhat. Und es ist ja so gewesen, wir haben in endlosen Sitzungen haben wir ja versucht, zum Beispiel Qualitätsmanagement, eine Richtlinie über Qualitätsmanagement reinzubringen. Wurde zerschossen. Die GKV und DKG waren sich einig, das wollten sie nicht, weil das wäre ja dann wäre vieles kontrollierbar gewesen und das wird alles viel zu teuer und man wollte es
Das ist
hier nicht, weil
interessant.
eigentlich wäre für die Qualitätssicherung ist ja der GBA dann zuständig. Und wir haben gesagt, es gibt eine interne und eine externe. Ja, aber die Bundesärztekammer sollte außen vor bleiben. Und es gab tausend Gründe, es nicht zu machen. Wir hatten ein Papier fertig 2015. Und das wurde dann damals auch mit dem GBA besprochen. Der GBA hat durchaus dem positiv gegenüber gestimmt. Aber die GKV war dagegen und die GKV hat dann gesagt, naja, das regeln wir jetzt über die DKG. Die DKG hat ja auch so ein Qualitätsmanagement und die kümmern sich. Da hat sich nie einer gekümmert. Das Ding steht bis heute im Raum und ist nicht umgesetzt worden. Und hinter der DKG stehen dann natürlich die Lobbygruppen. Da kommen dann die ganzen großen Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Deutsche Gesellschaft für Urologie. Und natürlich war all diesen Fachgesellschaften Transplantation sehr wichtig. Transplantation, die DRGs haben gutes Geld abgeworfen. Und auch da ging es im Endeffekt darum, wo geht das Geld hin? Und wie verteilen wir das?
Wenn ich jetzt so von außen jetzt betrachte, ich denke, an sich ist ein gutes System, aber es gibt trotzdem eine unlogische Stelle. Und zwar, ich sag mal, Ärztekammer, oder das sind ja die Dienstleistungsseite, das ist klar. Und dann gibt es die Geldseite, was Sie da vorhin gesagt haben, das ist eigentlich die Kundenseite, wenn man von der Industrie her kommt. Und die Kundenseite, am Ende sind ja die einzelnen Patienten, die das Geld zahlen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung vertreten, die Patienten, theoretisch ist es auch richtig. Das Problem ist, sehe ich dabei, ist nämlich die Stimme von den Patienten werden nicht gehört, weil GKV ist so eine Art Zwangsversicherung, Entschuldigung für das Wort. Sie haben gar keine Gefahr, sie tragen gar keine Konsequenz, wenn das nicht gut läuft, sondern sie
Ich weiß auch nicht, welche Motivation Sie, die GKV haben, warum Sie bestimmte weitere Kontrollmechanismen nicht einführen wollen. Aber letztendlich würde ich sagen, wenn man die echten Kunden, die Endkunden fragen würde, die Patienten, Sie würden das wahrscheinlich eher begrüßen, was Sie an Dokumentationspflichten und so weiter einführen, an Modernisierung von den Prozessen
Natürlich,
einführen.
natürlich. Es würde Ihnen ja vor allen Dingen auch helfen. Wissen Sie, es macht die Prozesse ja einfacher, wenn es dann um Fehler geht. Ja,
Ja.
wenn ich dokumentierte Prozesse habe, kann ich viel einfacher mit Fehlern umgehen. Und wenn ich aber alles immer so ein bisschen im Wagen lasse, dann kann ich natürlich das mit den Fehlern kann man dann immer schicksalshaft. Der Patient war schuld. Oder das war oder jenes war nicht. Also man kann es immer diffus verteilen. Und Sie haben im Grunde genommen, Sie haben genau diese Mechanismen nicht, die Sie in der Industrie haben. Ne? Also wenn irgendwo eine Schraube auseinanderbricht, dann kann man exakt nachverfolgen, warum diese Schraube auseinandergebrochen ist. Nicht? Oder ich mache es jetzt mal ganz simpel, ich mache jetzt einen ganz großen Sprung. Sie kommen nach China. Sie gehen in China, ich sag mal, in Nanjing oder in Xi'an auf eine der großen Stadtmauern. Und Sie gucken sich die Ziegel an auf den Stadtmauern. Und die Ziegel haben lauter Schriftzeichen. Und dann wird Ihnen der entsprechende chinesische Fachmann sagen, jo, das ist das Siegel, wer in welcher Werkstatt, in welcher Stadt, in welcher Provinz, zu welcher Regierungszeit diesen Ziegel angefertigt hat.
Welche Charge und genau.
Und welche Charge das ist. Und wenn es ein Problem mit dieser Charge gab, dann konnte man das direkt nachverfolgen zum Hersteller und dann wurde der entsprechend zur Verantwortung gezogen. Ja, und
Genau.
das gab es also schon im China unseres Mittelalters. Das heißt also die Rückverfolgung eines Produktes. Also im Endeffekt, wir sprechen jetzt, wenn ich es vergleichbar machen würde, das, was wir als, bin ja als Arzt auch nur ein Dienstleister, wenn auch auf einer anderen Ebene. Aber ich muss ja im Grunde genommen für mein Endprodukt in einer gewissen Weise auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Ist es gelungen, ist es nicht gelungen? Ich muss
Das ist ja
erklären
große
können.
Verantwortung
Das ist
für
eine
das
große Verantwortung, ja.
Operation.
Und wir müssen immer uns über eines klar sein. Fehler machen kann jeder, Probleme kann es immer geben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Dafür ist das System zu komplex. Das weiß man aber auch. Also die Leute, die im System drin sind, wissen ganz genau, was, wann, wie, wo, unter welchen Umständen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Da entwickelt man auch ein gewisses Gefühl für und vieles ist ja auch publiziert. In die Hose gehen kann oder schief gehen kann. Man muss es sich eben vorher genau angucken und sich vorher genau überlegen. Aus der Verantwortung kann man keinen herausnehmen und das kann man auch immer entsprechend dokumentieren. Deswegen sage ich ja, ist es so wahnsinnig wichtig, dass man Mortality- und Morbidity-Konferenzen macht, wo man diese Dinge bespricht und dokumentiert. Und wenn es dann eben zu Fehlern kommt, dann muss man sich am besten mit den Patienten zusammensetzen und reden. Ja. Und nicht immer gleich sofort alles in Abrede stellen und zum Kadi rennen. Ist ja auch eine Methode.
Ja, ich meine, ihr Berufsleben war und bleibt wahrscheinlich sehr spannend, aber ist auch immer mit großen Entscheidungen. Ich springe auch so ein bisschen. War das 2017? Haben Sie da
Ja.
eine Entscheidung getroffen, Deutschland zu verlassen, gegen Hefei? Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Also es war ja so, ich sagte Ihnen ja schon, das Fach, das ich vertrete, Transplantation und Leber-Gallenwege und Bauchspeicheldrüsenchirurgie, ist ja hochspezialisiert und entsprechend ist man dann international mit einem bestimmten Kollektiv verbunden. Und es war so, dass angefangen in den, also wir kannten das schon, also in der medizinischen Hochschule war es so, als ich da in den Ende der 80er anfing, Anfang der 90er, wir hatten immer Japaner, Horden von Japanern, die zu uns kamen, die bei uns geforscht haben, die bei uns am OP standen, die mit uns operiert hatten und die sehen wollten, wie wir was machten, die also sozusagen unsere Strukturen und Abläufe lernen wollten. Die sind dann zurückgegangen nach Japan, haben davon geschwärmt, wie toll das in Deutschland gewesen ist und haben vieles davon umgesetzt. Und es gab in jeglicher Hinsicht gute Arbeitsbeziehungen. So, und in den Nullerjahren kamen dann die Chinesen und fragten, ob sie bei uns zugucken dürften und dieses und jenes. Und haben gesagt, ja, kein Problem. Also ich meine, Wissenstransfer ist also ziemlich das Einfachste. Die sind für 3 bis 6 Monate gekommen. Und dann hatte ich so pro Jahr ungefähr zwischen 8 und 12 Kollegen aus China da, von unterschiedlichen Universitäten. Und dann kommt man ja so ein bisschen ins Gespräch und die gucken sich das an und die haben immer fleißig sich alles aufgeschrieben und zeigen lassen und so. Also hoch interessiert und saßen dann auch in der Bibliothek, haben gelesen, haben dieses, haben jenes gemacht, haben natürlich auch Europa bereist, ja, weil die Chance, die kriegt man ja so schnell nicht wieder. Und es war ein sehr positiver Austausch. Und nachdem das chinesische System jetzt, also das Transplantationssystem, Anfang 2005 auf internationale Standards umgestellt worden war, und die entsprechenden Schlüsselleute, die kannte ich auch aus der Szene, also besonders Professor Wang Haibo aus Guangzhou und Huang Jifu, der damals noch Vizegesundheitsminister war, aber mal ein Transplantationschirurg, der unter anderem auch seine Ausbildung in Melbourne hatte, also in Australien. Mit denen hatte man ja sich viel unterhalten und so gehört, wie das gelaufen war und dass es also nicht einfach gewesen war, das System zu ändern, aber dass es ihnen gelungen war. Also in dem Zuge bin ich 2016 mal angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, nach China zu kommen und dort das zu machen, was ich in Deutschland gemacht habe, was ich in Hamburg gemacht habe, also ein Programm aufzubauen und dann in meinen Funktionen als Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft und in der Bundesärztekammer Richtlinien etc. und vor allen Dingen Zusatzweiterbezeichnungen. Ich habe ja mehr oder weniger die Zusatzweiterbezeichnung, die es für Chirurgen gab, bereits im nordamerikanischen Raum von der American Society of Transplant Surgeons als Postgraduate Fellowship über 2 Jahre. Dieses Modell habe ich ja mitgebracht nach Deutschland und dann gemeinsam mit der Bundesärztekammer, die haben mir damals geraten, mach es interdisziplinär, hol die Internisten und wer sonst noch dazu gehört mit rein und gestalte es offen, sodass später andere dazustoßen können, wie jetzt letztlich die Anästhesie und Intensivmedizin dazu gestoßen ist. Das haben wir ja umgesetzt, nicht? Und genau das schwebte denen vor, komm doch her und zeige uns, wie das geht und hilf uns beim Aufbau. Dann habe ich mir das überlegt. Und angesichts der Tatsache, dass im Grunde genommen der Job in Deutschland abgeschlossen war und ich mich dann vor Ort nur noch damit rumärgern musste, dass ich ja einen Kollegen hatte, die irgendwie in diesen ganzen Transplantationsskandal von der Lungenseite hereingerutscht waren und man mir dann klar bedeutete, ich müsste mir überlegen, wo meine Loyalitäten wären bei meinem Arbeitgeber oder bei der Bundesärztekammer. Da habe ich mir dann gedacht, naja, also nochmal 10 Jahre sich diesen Schmerz aussetzen, das brauche ich einfach nicht.
Verstehe.
Ich gehöre nicht in die Abteilung Bückbürger, sondern wenn ich ein gutes Angebot bekomme, dann gehe ich eben auch nach China. Und dann bin ich nach China gegangen. Bin nach Hefei gegangen. Das war ganz interessant, denn eingeladen wurde ich vom Gouverneur der Provinz, der extrem deutschlandfreundlich war. Der war selber Dr. Li. Und der hatte es also schon geschafft, jede Menge Physiker und Ingenieure nach Anhui, nach Hefei zu holen, die hier an den Universitäten beschäftigt waren und auch rudimentär war, also kontinental war schon da, so als, sag ich jetzt mal, mittelständisches Unternehmen und erste Spuren von Volkswagen und Skoda gab es auch schon, aber die arbeiten intensiv daran, die immer weiter reinzuziehen und Höfe zu so einem Hotspot für IT-Entwicklung, für Elektromobilität, weil sie hier sehr viel. Also hier werden zentral in Höfe die ganzen, wie soll ich sagen, Fabriken, die Klimaanlagen herstellen oder Kleincomputer oder auch Übersetzungsgeräte schon, nicht? Und mittlerweile bauen sie hier riesige Chipfabriken und auch Autofabriken. Also die Elektroautos von VW werden hier in China produziert und VW hat ja seine gesamte IT-Abteilung, die Entwicklungsabteilung
Nach
von
Hefei
Wolfsburg nach
gebracht, ne?
Hefei gebracht mit 3000 Leuten, weil sie gesagt haben, hier haben wir die Studenten, hier habe ich all dieses Potenzial und diese Leute, die sind wahnsinnig arbeitsam und eifrig und so weiter und so fort, nicht? Also denen scheint es hier offensichtlich sehr gut zu gehen, wenn ich das so mir von außen betrachte. Naja, der hatte mich eingeladen und dann bin ich hierher gekommen und dann habe ich hier quasi stand ich auch wieder so vor, ich sag mal, null. War noch ein bisschen schlimmer als Hamburg. In Hamburg, die hatten es ja immerhin schon mal gemacht und konnten es. Die hatten nur keine Struktur, aber der Rest war da, aber hier war gar nichts. Und dann haben wir das
Ja,
hier
bevor Sie ganz
aufgebaut.
intensiv noch auf China-Seite gehen, da würde ich nur mal den Abschied noch ein bisschen in Blick nehmen aus Deutschland. Und Sie haben gesagt, Sie haben dann den Wechsel für den Wechsel entschieden. Und was war damals so die, sag mal, die Reaktion von den Kollegen? Und beziehungsweise konnten Sie damals noch die Tätigkeit oder Positionen als stellvertretende Vorsitzende von der Ständigen Kommission Organtransplantation weiter fortführen oder mussten Sie dann Aufgabe auch
Nee, ich hatte denen ja gesagt, also ich hatte damals vorab darüber informiert, der wusste also Bescheid. Der hat dann aber kurze Zeit später eine völlige retrograde Amnesie gehabt und konnte sich ja nichts mehr erinnern und war tief erschüttert. Also ich hatte die informiert und gesagt, pass auf, also ich gehe da jetzt rüber und wenn das konsolidiert ist, dann gebe ich hier meine Ämter auf. Fertig. Und dann hatten sie gesagt, ja, nun mach das aber erst noch mal die paar Monate, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und dann kam es also so, wie es halt so kommen musste. Das war ganz interessant. Nicht? Man hat ja überall Freunde. Und einer dieser Freunde war mittlerweile pensionierter belgischer Transplantator. Er ist auch immer ganz wichtig unterwegs. Und der hatte in Hangzhou so eine Anstellung als Visiting Professor. Und Hangzhou ist eins in also Provinz Shenyang, Shenyang-Universität, First Affiliated Hospital, ist ja eins der großen Transplantationszentren. Und die haben den natürlich auch über mich befragt. Und er hatte dann nichts Besseres zu tun, als das natürlich überall an die große Glocke zu hängen. Und meine
Was hat er
Freunde.
gesagt?
Der hat einfach gesagt, er arbeitet jetzt in China, nicht? Und dann hat er noch nachgeschoben, in China, das wäre ja ein, naja, also das würde da ja nicht so laufen wie in Europa und die würden schon ganz komische Sachen machen. Und also, das funktioniert ja
Aber das können Sie
folgendermaßen.
doch nicht führen. Sie sind ja nach China gegangen, selbst wenn in China
Nee,
was
nee,
anders
nee,
laufen muss.
Sie müssen es ja so sehen. Es kommt so ein bisschen. Wollte unbedingt diese Neuigkeit loswerden, weil das machte ihn ja wichtig. Wenn er diese Neuigkeit jetzt los wird, dann muss er es aber so gestalten, dass er selber nicht in Verruf kommt, weil er arbeitet ja selber in China. Ja, aber natürlich stellt er das chinesische System in Frage und bei ihm, das wieder ja noch, dass es eingebaut hat, da wo der ist, da ist ganz schlimm. Ja, also so läuft das. Und das fällt dann natürlich auf fruchtbaren Boden, weil wenn Sie mal so den Otto-Normalverbraucher in Deutschland zum Thema China fragen, dann ist da nichts. Dann kommt höchstens Mao und vielleicht wissen Sie noch was über den Boxeraufstand und dann gibt es viele Tote und wenn Sie dann sagen Transplantation, dann sagen Sie, ah ja, Falun Gong, oh, die Schlachten der Menschen und so weiter und so
Sie
fort.
meinten, die Nachricht von den passt in das Muster sozusagen,
Sie passt in das Muster rein,
von
wie
den
man
Empfänger.
Aufmerksamkeit erregt. Und das ist ja dann von meinem lieben Kollegen Professor Meiser, der eh nicht gut auf mich zu sprechen war, weil erstens war es derjenige, der mich immer denunziert hatte, wie mir Lilie sagte. Zweitens war es derjenige, der dann aber, weil er hat ja immer groß getönt, man müsste alles sauber halten. Und als dann sein eigener Laden untersucht wurde, war der ziemlich schmutzig. Also Großhadern fiel ja völlig aus der Reihe. Die waren ja im Bereich Leber, Herz, Lunge hatten sie ja flächendeckend manipuliert. Aber die haben es dann alles darauf geschoben, dass es Faxe waren mit falschen Angaben und wie soll man das überprüfen, wenn, naja, also das ist
Faxe waren
auch
das,
alles dokumentiert, es waren alles Faxe, es waren ja gefälschte Faxe. Und was sie sonst so entschieden haben, das ist gedeckt von den Eurotransplant-Richtlinien, die aber nicht kongruent waren mit den deutschen Richtlinien. Ja, was können Sie denn daran ändern? Ja, aber du sitzt doch in der deutschen Richtlinienkommission. Ja, aber, also. Man kann sich rausreden, man ist wichtig und
Ich meine, über andere Kollegen kann ich nicht sagen, aber bei Ihnen verstehe ich nicht. Das heißt, der berichtet über ihre neue Tätigkeit in
Ja.
China, in Hefei. Und sie sind ja gerade angekommen in Hefei. Und wir sind ja dabei, dass sie wahrscheinlich, sie reden ja so, als ob sie bestimmte Ämter in Deutschland aufgeben musste. Und das hat das damit zu tun, dass diese Nachricht über sie, ihre Tätigkeit, sehr frische Tätigkeit, dazu führt, dass sie ihre Ämter in Deutschland aufgeben mussten.
Nein, 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 nein. Das war ja von
Okay.
vornherein so angekündigt, dass ich gesagt habe, wenn ich da drüben bin, dann gebe ich die Ämter natürlich auf. Deswegen ist das ja auch kein großes Ding gewesen. Das ist dann quasi nur
Okay.
immer anders dargestellt worden. Aber
Okay.
Entschuldigung, also wenn ich jetzt woanders bin, und das war zu dem Zeitpunkt der Fall, hatte ich immer gesagt, dann trete ich hier von meinen Ämtern zurück, weil ich kann mich ja nicht mehr um den Laden hier
Ja.
kümmern. Das geht ja nicht mehr.
Ja.
Nicht?
Ja.
Also das ist ja eine selbstredende Sache. Nur es kommt ja immer darauf an. Sie haben ja dann gerne Leute, die mit Schmutz schmeißen, das haben sie dann intensiv versucht. Von der Süddeutschen Zeitung, das ist ja so ein hat immer sehr positiv und nett über Großhadern berichtet. Ein paar Mal mussten sie dann auch ein bisschen mit dem Zeigefinger kommen, aber ansonsten, ich meine, schauen Sie, wenn Sie mit dem den Sie gerade vorgeladen haben, vor den Vorstand der DTG, weil er jetzt mal sagen soll, warum Sie das da in Großhadern gemacht haben. Wenn der in die Sitzung reinkommt und dann das klingelt das Telefon, du bist ja, lass uns doch nochmal. Dann sitzt er dann eine halbe Stunde bei Ihnen und redet mit von der Süddeutschen Zeitung in Ihrer Gegenwart. Im freundlichen Du, als ob die beiden also schon ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt und vielleicht auch noch viel mehr als nur gemeinsam ein Gläschen Prosecco getrunken haben. Denken Sie auch, das ist ja, das ist halt so, wie man das so kennt aus Kir
Ich,
Royal.
äh,
Ja, Royal in
das,
Bayern.
äh, das klingt so, dass es menschelt sehr, wie überall. Das
Es
ist auch
menschelt.
bei Ärzten auch so. Das
Es
wollte
menschelt.
ich nicht glauben, aber es scheint so zu sein.
Natürlich. Natürlich menschelt es überall, nicht? Und das gehört ja auch zum guten Ton, dass es menschelt. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Und dann schreibt man solche Sachen und dann holt man sich als Zeugen natürlich den stellvertretenden Direktor der Pharmakologie aus Mainz, einen Prof. einen Chinesen, der immer wieder als Promoter von Falun Gong auftaucht und der dann natürlich mit ernster Miene alle Fragen bestätigt, aber sich möglichst nicht so weit aus dem Fenster raushängt, dass es justiziabel wird. Nur bei ein paar Sachen hat er sich zu weit rausgehängt, da habe ich dann damals einen Rechtsanwalt eingeschaltet und gesagt, also das Zeug, das muss jetzt mal hier verschwinden aus dem Internet. Und das war dann auch innerhalb 24 Stunden nach Eingang des Briefes meines Rechtsanwaltes verschwunden und gelöscht. Nicht? Also da hatten sie schon ein bisschen weit aus dem Fenster gehängt, aber wie heißt es so schön unter Lateinern? Audacta calumniare, semper aliquid erit. Schmeiß immer
Das
mit Dreck,
bedeutet,
etwas bleibt hängen. Ja, das ist so das Prinzip. Sie schmeißen mit Dreck, etwas bleibt hängen und dann ist ja immer, ja, da war ja mal was. Und die meisten Leute machen ja keinen Faktencheck, sondern bilden sich ihre Meinung. Und dann ist es ja immer, und da war was und so weiter und so fort. Nicht? Und gut, das gehört ja auch zum guten Ton. Deswegen sage ich ja, es stimmte das, was der Lilie sagte, denunzieren gehört sozusagen wie soll ich sagen, zur Philosophie des Arztes. Man muss den anderen immer schlecht machen, dann leuchtet man besser. Ja, gut.
Tja, das ist
Also
häufig bei
das war so
Künstlern
ganz
so, aber ich
spaßig.
weiß nicht, dass es bei Arzt auch so ist.
Menschen tut es überall. Das beobachten sie auch woanders. Meistens hängt ja dann auch die Presse mit drin, nicht? Weil die Presse, die saugt ja aus so etwas immer jede Menge Honig, von dem sie sich ernähren kann. Sie, die da mit ihrem Claim to Fame machte, dass sie angeblich den Allokationsskandal aufdeckte. Wobei auch wenn man wieder in diesen Allokationsskandal reinguckt, das hat ja noch einen ganz anderen Hintergrund. Also das Ganze fing ja 2006 an, da hat ein Kollege irgendwo in Bayern eine Leber aus Österreich in Jordanien transplantiert, weil in Jordanien was in die Hose gegangen war, was aber angeblich in Bayern stattfand. Und dem ist man natürlich auf die Schliche gekommen. Und dann hat man festgestellt, es gibt nichts, aber auch gar nichts im deutschen Gesetz, wie man dessen handhabbar werden kann. So erfolgte die allgemeine Damnatio Memoriam. Er wurde aus allen Ämtern beseitigt. Ihm wurde dann also buchstäblich mit dem Schlimmsten gedroht, was so passieren kann. Und er hat sich dann wieder verzogen. Und ausgerechnet die Leute, die ihn bedroht haben, wie groß hat er noch? Das waren dann die, die hinterher so groß auftauchten. So, und jetzt hat sich die Bundesärztekammer gedacht, wie kann man das in Zukunft und man müsste das Gesetz ändern, man müsste es verschärfen, aber an einem Fall, das reicht noch nicht. Und dann haben sich Whistleblower angeboten. Dann hat der Präsident von Eurotransplant denen mehr oder weniger versucht
Lieber
beizubringen,
nicht.
naja, also ich kann euch ja immer sagen, wenn irgendwas mit Organen komisch ist, wenn die zu lange liegen bleiben oder zu viele Stationen hintereinander durchlaufen und so weiter und so fort. Naja, und pass auf, so ist das. Wenn sie dann also sich einen Whistleblower reinholen, der dann auch ein paar Richtige hat, ein paar Nullen schießt, aber anschließend mehr oder weniger als einer der Haupttäter dasteht, was wollen sie dann als Bundesärztekammer machen?
Ja. Genau, deswegen hatte ich vorhin gesagt, lieber nicht reinholen. Das ist sehr schwierig.
Das
Naja,
wird
das.
alles ganz komplex. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass es woanders anders läuft. Wissen
Ja,
Sie,
das ist ein gutes
diese
Stichwort. Woanders. Sie können ja am besten beurteilen. Sie haben ja drei relevanteste Transplantationssysteme der Welt von Ihnen kennengelernt. Deutschland mit DSO, ne? Und Eurotransplant in Kanada und dann auch jetzt in China. Wie vergleichen Sie diese drei Systeme? Stärke, Schwäche oder in unterschiedliche Bereiche, Logistik, vielleicht auch Ethik, das so ein bisschen von Ihrer Sicht.
Ja, also Kanada war zu klein, als dass sie da große Nummern schießen können. So kleine Schmutzeleien haben die auch gemacht. Also zum Beispiel British Columbia hatte miserable Organspendezahlen, aber irgendwie mussten sie an Organe drankommen. Also ging alles immer über HU. Gab es also immer einen großen HU-Export aus dem Osten in den Westen in Kanada. Und das Thema hat man häufig zur Sprache gebracht, aber dann sind sich mal alle einig gewesen, dass das wollten sie nicht regulieren. Also wir geben denen lieber die Lebern, als dass wir es regulieren, weil wenn wir das anfangen zu regulieren, wir sind ja nur eine kleine Zahl und wir kennen uns ja alle untereinander, war nicht so. Und in China ist es ja so gewesen, hier ist ja einiges ziemlich schief gelaufen. Vor 2015. Das ist ja auch publiziert. Also die Chinesen haben es ja aufgeschrieben. Das ist ja publiziert. Und Wang Jifu hat mir mal erzählt, die schlimmsten Finger waren ja die Militärkrankenhäuser. Weil an die ist er nicht richtig drangekommen. An die Zivilen ist er drangekommen als Gesundheitsminister, aber fürs Militär war er nicht zuständig. Und dann hat er mir mal erzählt, na ja, dann haben wir denen gesagt, ja, ihr könnt ja euer System so weitermachen wie bisher, aber ihr dürft nur noch Organe transplantieren von Angehörigen aus der Truppe. Damit
Aus
war
der
das Thema
Truppe.
dann durch. Ja, damit war das Thema dann durch, ja. Weil dann, ja, also wie man das so hinkriegen muss. Und dann, die haben auch erhebliche Probleme gehabt, also vor 2015,
Ja.
das System einzuführen und ich kann nur so sagen, ich habe noch viel mehr Geschichten gehört, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen, weil da geht es richtig ans Eingemachte und die Leute, die damals sich hier dafür eingesetzt haben, denen kann ich nur meine höchste Anerkennung zollen, dass sie das durchgesetzt und umgesetzt haben und dass sie
Ja.
diese Änderungen
Das sind die
herbeigebracht
Chinesen oder
haben.
reden Sie von ausländischen
Chinesen.
Ärzten? Chinesen.
Nein, 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 Chinesen, Chinesen. Und wirklich, also exzellente Kollegen, die dann, die auch großenteils ihre Ausbildung unter anderem in Deutschland, einer von den Kollegen in Wuhan, der war lange in Heidelberg gewesen, oder zwei Kollegen, der andere war dann auch noch mal in Kiel, also die sind viel in München, die sind viel unterwegs gewesen, die haben viel gesehen. Andere waren im angloamerikanischen Ausland. Und die sind mit diesen Ideen zurückgekommen und haben die reingetragen. Ja, und das zeigt ja im Grunde genommen, dass diesem System, das man immer unterstellt, das wäre autoritär, autokratisch, diktatorisch etc., oder wie formulierte Herr Ferrell als Vorsitzender der Ständigen Kommission Transplantation mal so nett, ein diktatorisches Gesundheitssystem. Ich so, was ist ein
Diktatorisches
diktatorisches Gesundheitssystem? Genau, was
Gesundheit.
ist ein diktatorisches Gesundheitssystem? Ah, egal. Das war so, je weniger jemand etwas von dem System kannte, umso skurriler waren so die Äußerungen. Naja, aber am Ende des Tages, was hier teilweise vor 2015 von den Chinesen geleistet wurde, ist bemerkenswert. Und das Ziel war ja, dass man dem Ganzen Regelformen gibt. Und in diese frühe Phase bin ich ja mit reingerutscht. Und wir haben dann auch hier bei uns festgestellt, das habe ich ja auch publiziert in zwei Papern, einmal über das, in dem Paper über Höfe, wie ich hier das Programm aufgebaut habe, und dann in dem zweiten Paper über das Legal Framework, was hier bei uns in Anhui dann schiefgelaufen
Kann
ist.
man das sagen, dass Stunde, Sie haben ja vorhin, ich habe aufmerksam gehört, Sie haben ja gesagt, Stunde 0 in Deutschland wäre so 2012. Ist das 2015, die Stunde 0 für in China? Weil ich habe jetzt verstanden, dieses neue System, was in China jetzt gilt, dieses COTRS-System, Cortes, ist es auch dann erst entstanden. Sie sind da sozusagen danach nach China gekommen, um das noch für die
Naja,
Implementierung.
ich würde es nicht als Stunde 0 bezeichnen. Sie haben mehrere Aufbauphasen. Sie haben angefangen, es zu kodifizieren 2007. Und Sie haben 2007 die Grundpfeiler gemacht. Und Sie haben dann aber kontinuierlich, Sie haben ja bis 2000, bis Ende 2014 haben Sie immer noch Organe von Hingerichteten entnommen und auch transplantiert. Und Sie haben immer gesagt, das können wir nicht mehr machen. Aber Sie müssen jetzt die Grundlagen dafür schaffen. Und die
Ist das
Grundlagen.
auch in China kommuniziert worden? Also das
Ja.
berichten wir so in Deutschland darüber, aber in China wurde das auch offiziell berichtet, dass man von verurteilten Organe abgenommen wurde.
Ja,
Das weiß ich
natürlich.
nicht.
Das, doch, das wussten die hier alle. Auch die Leute, die daran beteiligt waren. Sie finden immer noch Leute, die ihnen das erzählen und die auch das nicht gut fanden und dagegen waren. Also das war nicht etwas, was hier breite Zustimmung hatte, sondern ganz im Gegenteil. Sondern ich sag mal, auch dazu führte, dass sich einige dem verweigerten und es nicht mitmachen wollten. Und aber das Prinzip ist, wie schiebe ich an, dass etwas in einem so riesigen Land mit so vielen Playern dann langsam umgesetzt wird, dass ich damit aufhöre.
Aber ich
Und
finde,
das
das ist,
ist.
schiebe ich an, das ist das eine. Das andere ist, was Sie gerade in Deutschland gesprochen haben, die Veränderung zu wollen, das ist nun mal großer Schritt. Und überhaupt diese Veränderung in China sozusagen von obere Instanz als Unterstützung zu gewinnen, da muss man ja auch die Regierung beraten. In Deutschland haben Sie ja vorhin selber auch gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, man möchte bestimmte Transparenz nicht haben, aber anscheinend in China haben Sie, also hat China jetzt hingekriegt. Und wie ist dieses
China, genau.
Dreh sozusagen geschaffen worden?
Das ist nicht an einem Tag passiert. Es ist nicht so, dass ein Schalter umgelegt wurde, sondern es ist quasi ein schrittweiser, immer zwei vor, einer zurück und immer drei vor, einer zurück. Ja? Deswegen sage ich halt so, die entscheidenden Funktionen waren 2007 erstmal die ganzen Regulations einführen, dann kontinuierlich verändern und dann kommt der große Knall 2014, Umsetzung im Januar 2015. Aber jetzt ist das System scharf geschaltet, es gibt keine Organe mehr von Hingerichteten. Punkt. Und ab dann, aber jetzt nicht stehen bleiben, sondern jetzt, wir bauen jetzt das System weiter aus. Wir haben inzwischen Kontrollmechanismen. Wir haben das Rote Kreuz als neutralen Beobachter dabei, ganz
Rote
wichtig.
Kreuz.
Rote Kreuz, das chinesische Rote Kreuz ist als neutraler Beobachter in die ganzen Prozesse mit einbezogen. Wir müssen die Intensivmediziner ausbilden. Zu dem Zweck hatten sie Kontakt aufgenommen mit dem Donation Transplantation Institute in Barcelona, in Spanien, unter Martí Mainlanech. Der ist hier gewesen und hat jahrelang Schulungen an den großen Zentren gemacht. Für Intensivmediziner und für Transplanteure, wie das nach internationalen Standards geht. Und da sind auch entsprechende Bücher geschrieben worden. In der letzten Ausgabe bin ich ebenfalls beteiligt, um sozusagen jetzt auch diese Grundlagen zu schaffen. Unabhängig davon hat man dann aber Institutionen im chinesischen System geschaffen zur Ausbildung für die Hirntodfeststellung, zur Ausbildung von Transplantationskoordinatoren, für die OPOs. Dann dass man die OPOs weiter, nicht? Also am Anfang hatte so jeder seine OPOs, so wie das bei uns in Deutschland auch gewesen war. Und das OPO gehörte zur Transplantchirurgie. Und dann hat man das so gemacht, wie man das weltweit hat, dass die OPOs ein unabhängiger Pfeiler werden, die nicht mehr mit einer Klinik verbunden sind, sondern unabhängig und eine eigene Struktur haben und jetzt eben aufgehängt sind bei der Chinese Organ Transplantation Development Foundation und nicht mehr bei einer Transplantationsklinik oder sonst so. Und dass diese Leute kontinuierlich ausgebildet werden, dass dann Intensivmediziner geschult und ausgebildet werden, entsprechend dem spanischen System. Das spanische System ist ja nichts anderes als Ausbildung und Schulung von Intensivmedizinern, um in der Lage zu sein, potenzielle Organspender zu erkennen. Das alles weiter zu kodifizieren, in einen rechtlichen Rahmen zu gießen, zu internationalisieren. Indem man guckt, wie machen es die Amerikaner, wie machen es die Spanier, wie machen es diese, wie machen es jene und dann immer sich so die Teile rausholt, die man gebraucht und um das System entsprechend umzuformen. Und das ist ihnen gelungen. Und dazu gibt es dann eben die Regulations, das ist so wie bei uns das Transplantationsgesetz plus Richtlinien, in denen drin steht, wie es geht. Und dieser Prozess ist ja nicht abgeschlossen, der läuft ja immer noch weiter. Dann stellte sich die Frage, da sind sie dann an mich herangetreten, wie machen wir das mit der Ausbildung von Leuten? Weil ich hatte denen immer gesagt, in den vielen Gesprächen, und das sind immer Hintergrundgespräche gewesen, wenn man mit den vielen Leuten zusammensaß, war immer die Frage, wie kann ich ein System transparent gestalten? Wie kann ich eine Struktur reinbringen? Und wie kann ich eine Verantwortlichkeit herstellen? Und wie kann ich einen Berichtsstatus?
Das ist ja total spannend, dass darüber Sie sprechen, Themen, Sie sprechen über die Themen, dass die Chinesen sich interessieren, von Ihnen wissen zu wollen. Sie sagen aber gleich in Ende Nuller Jahre oder Anfang 10er Jahre in Deutschland Schwierigkeit haben, das umzusetzen. Diese Transparenz, diese Einhaltung von Gesetze, SOP und so weiter und so fort. Ne? Und ich höre sehr aufmerksam zu und China hat diese große Entscheidung getroffen, 2015 große Ban, jetzt wird es so umgesetzt. So hatte nicht nur neutrale Beobachter eingeführt, sondern ist sehr offen in alle Richtungen, Spanien, Sie, um Hilfe zu holen, um die Durchsetzung von dieser neue Prozedur und neue Vorschriften.
Ja, also das ist ja eins, was mich immer so wahnsinnig fasziniert hat, vor allen Dingen die Tatsache, wenn in China mal eine Entscheidung getroffen worden ist, und die wird nicht ex cathedra getroffen, sondern die wird in langen Diskussionen im Konsens getroffen. Aber wenn die dann getroffen ist, dann ist das so. Und dann geht nicht die Minderheit hin und fängt an, zurückzukarten oder einen Anwalt zu beschäftigen, um dagegen zu klagen. Oder
das
sonst
ist doch ein ideales Bild von Teamwork, oder nicht? Man hat ja im Teamwork immer geprägt, jeder darf seine eigene Meinung haben, aber natürlich, wenn man einmal getroffen hat, die Entscheidung, dann wird so das ganze Team diese Entscheidung tragen.
Das ganze Team muss dann die Entscheidung tragen, nicht? Und das hat mich ja so fasziniert. Überlegen Sie mal, also Zusatzweiterbezeichnung, gutes Beispiel. In Deutschland habe ich 2010 gesagt, wir müssen das machen. 2012 hatte ich so fertig. 2016, und dann kamen die Heckenschützen aus der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine Viszeralchirurgie und Innere Medizin, die alle möglichen Goldrandlösungen noch gerne für ihre Abteilungen hätten. Dann hatten wir es aber durch irgendwie. 2016 ist es dann mal verabschiedet worden von der Bundesärztekammer, 2018 vom Deutschen Ärztetag. So, und jetzt mussten es ja jede Landesärztekammer einführen. Und wir haben ja 17 Landesärztekammern in Deutschland, nicht? Also NRW hat ja zwei. Da gibt es einmal Nordrhein und Westfalen-Lippe. So, okay. Und
das ist ja, die Geopolitik spielt auch mit.
Und der Brüller war, die Bayern und Rheinland-Pfalz waren die Letzten. Die haben 2024 erst eingeführt. Das heißt also von 2010 bis 2024, 14 Jahre. Und jetzt muss das umgesetzt werden und es muss ans Laufen kommen. Und mein Punkt war immer gewesen, wenn man erst mal zum Beispiel sagt, dass nur Leute, die Zusatzweiterbezeichnung Transplantationsmedizin haben, sich mit dem Patienten beschäftigen können, dann habe ich ja irgendwo eine Grundlage geschaffen. Ja, aber für die Chirurgen war ich der Verräter, weil ich ja ihnen quasi jetzt eine der wichtigen Teile weggenommen habe und das an die Internisten gegeben hatte. Die Internisten mochten es nicht, weil jetzt durften die Chirurgen ja mitreden. Also es war irgendwie Kraut und Rüben und irgendwie fühlten sich alle, waren unglücklich und so weiter und so fort. Und hin
Aber
und
wie
her, aber
funktioniert denn in Deutschland? Sie haben ja
das
diese
System
zentrale,
lebt.
ja, das System in Deutschland verstehe ich immer noch nicht. Sie haben doch diese ständige Kommission Organtransplantation von der Bundesärztekammer. Das ist doch auch ein Organ, um der Bundesregierung zur Beratung oder nicht? Das ist doch die Beratung für die zentrale, oder weil das so
Ach,
ein
wissen Sie,
föderales System ist, das können Sie gar nicht aus der Bundesregierung jetzt irgendwie
nein,
voranordnen.
das ist ja völlig richtig. Nur, pass mal auf, was machen Sie mit einer Veranstaltung, in der ungefähr 65 Leute sitzen? Davon sind nur 5 oder 6 Transplantationsmediziner.
Ja, wer sind die anderen?
Ganz wichtige Leute. Die sind also entweder vom Ministerium oder von der DSO oder von Eurotransplant, okay, die sind noch wichtig. Oder die sind vom GKV und dann kommen dann die Ländervertreter und dann kommt noch die DKG. Dann kommen also wie gesagt, die Ländervertreter für die Landesärztekammern, dann kommen die Ländervertreter noch für die Kassen und für die
Also eher
DKG.
Politiker, wirklich
Dann
Berufspolitiker,
kommen noch
die nicht Ärzte
Patientenvertreter
sind.
dazu und es kommen noch
Ja.
Ethiker dazu. Und sie haben hinterher eine große Versammlung an Leuten, wo die dann also quasi so wie so ein protestantischer Stuhlkreis, wo man miteinander redet, finden sich natürlich immer alle toll und großartig. Und jeder hat
Ich
natürlich auch
ahne
eine
schon. Mein
Meinung.
schlimmster Satz in Deutschland: Es gibt keine dumme Frage.
Genau. Nicht? Also viele haben eine Meinung, aber überhaupt kein fundiertes Wissen. Also, das ist ja auch eine sehr komplexe Materie. Nicht? Und in China läuft das so. Da sitzen die entsprechenden Fachleute zusammen und formulieren was aus. Das ist also auch eine Konsensfindung, weil setzen Sie mal 10 Ärzte in einen Raum, dann haben Sie
Klar.
30 Meinungen. Und
Ja.
bevor die ihre 30 Meinungen runtergebrochen haben auf eine, die konsens- und mehrheitsfähig ist, vergeht Zeit. Aber
Ja.
wenn Sie die dann haben, dann wird das durchgeschoben nach oben an die Regierung, dann guckt die noch drauf, wie das juristisch aussieht und dann ist die Sache fertig und wird entschieden. Und er wird
Ja, das
umgesetzt.
ist, also da heißt es, dass jetzt wirklich prozessual, das interessiert mich viel. Ich glaube, unsere Zuhörer auch, weil keiner hatte so diesen Einblick in diesen Bereich in China. Das heißt, in China sind die sozusagen beratende Kommissionen von mehr Ärzte besetzt. Das ist das eine Frage, ob das so ist. B, man kann sich so vorstellen wie eine Konklave. Also, egal wie lange das dauert, man muss so lange ausharren, bis der weiße Rauch kommt, sozusagen.
Also über dem Ganzen ist ja die National Health Commission, also quasi das Gesundheitsministerium mit seinen Fachleuten, aber die stellen Fragen und denen wird zugearbeitet. Ja, und das Zuarbeiten machen die entsprechenden Experten. Und dann gibt es wieder Rückfragen und dann wird wieder zugearbeitet und die stellen auch die Fragen, zum Beispiel, also Fragen, die wir jetzt beantworten. Also wenn ich nochmal zurückkomme auf diese Zusatzweiterbezeichnung, die 14 Jahre in
Deutschland.
Deutschland, das ging hier in knapp 4 Jahren über die Bühne.
Und für ein
Ja, also
größeres Land, ne, muss man auch
für
so
ein
sagen.
größeres Land. Also vor 4 Jahren hatte ich im kleineren Kreis mal angestoßen. Ich habe gesagt, also wir müssen unbedingt, ihr habt wunderbare Regulations, wir müssen das publizieren. Also es ist ganz wichtig, dass man das en Detail einmal unters Volk bringt, um den Leuten zu zeigen, wie es wirklich läuft. Dass es nämlich eine rechtsstaatliche Grundlage hat, nicht? Also auch mit dem chinesischen Zivilkodex, der mehr oder weniger mal mit dem bürgerlichen Gesetz oder mit dem Reichsgesetzbuch angefangen hat, 1911, nicht? Und jetzt immer weiter modifiziert wurde und in dem auch
China hat ja
jetzt noch.
einiges von Deutschland kopiert oder
Natürlich.
übernommen.
Und
Ne?
vor 2020, bevor der umgesetzt wurde, waren immer wieder deutsche Rechtsprofessoren da und haben beraten, nicht? Also deutsche Rechtsgelehrte haben an der Ausfeilung des chinesischen Zivilkodex mitgearbeitet. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Also die Chinesen holen sich Ausländer rein, um sich beraten zu lassen. Ich bin noch nicht auf den Fall gestoßen, dass wir uns in Deutschland Ausländer reinholen, um uns beraten zu
Aber
lassen.
deswegen sind Sie ja so wahrscheinlich, versetze mich in Ihre Situation, deswegen sind Sie wahrscheinlich auch sehr gerne in China, weil Sie haben das Fachwissen, Sie haben bestimmte Berufsmission und Sie haben wahrscheinlich in China die, ich sag mal, ihre Träume oder ihre Vision einfacher und schneller umsetzen können. Und das ist allgemein für Menschheit gut, egal für welches Land.
Ja, das, also wie gesagt, ich denke ja immer in Prozessen, in Struktur und
Ja.
wie kann ich sozusagen meine Serviceleistung für meinen Kunden optimieren?
Ja.
Ja, das ist ja das, was mich als Arzt umtreibt.
Ja.
Und es hängt ja nicht davon ab, wie gut ich bin, sondern es hängt davon ab, wie gut alle anderen sind, mit denen ich das zusammenschaffe. Weil ich alleine bin nur ein kleines Rädchen. Ich muss gucken, dass das große Räderwerk funktioniert, damit
Ja.
am Ende das alles klappt. Und gerade in der Transplantation ist der Chirurg zwar wichtig, aber nur ein verschwindend kleiner Teil. Es kommen ja viele andere Dinge dazu, die viel wichtiger sind. Und diese Leute, die muss man mit einbinden und muss man mit reinholen. Und dann kommt eben das Regelwerk, nicht? Also Regulations war eine Sache. Dann, wir kamen auf das Gespräch und dann hatte ich ihnen von der Zusatzweiterbildung erzählt und wie ich das in Deutschland gemacht habe. Und dann haben sie mich vor 2 Jahren haben sie gesagt, erzähl uns das mal. Und dann habe ich das der entsprechenden Kommission erzählt. Da war ich zu dem Zeitpunkt gerade auf Urlaub in Deutschland bei meinen Kindern. Wir haben ein Zoom-Meeting gemacht. Ich habe ihnen alle Unterlagen rübergeschoben. Ich habe gesagt, pass auf, das sind die Blaupausen. Seht zu, wie ihr das im chinesischen System macht. Weil ihr müsst es ja, ich habe es damals das nordamerikanische System genommen und es dem deutschen angepasst. Jetzt
Ja.
zeige ich euch das Endprodukt. Ich gebe euch das amerikanische System und ich gebe euch das deutsche System und jetzt guckt, wie es bei euch reinpasst. Tja, und Dezember letzten Jahres hatten sie es fertig.
Bevor ich das über die das Geschwindigkeit staune, gibt es Kollegen in Deutschland, die Sie dafür kritisieren, dass Sie quasi Prozess-Know-how nach China bringen?
Nein.
Gibt es nicht.
Weil,
Es
nein,
ist
das
in
ist
dem
ja,
Fall nicht so das Thema.
in dem Fall ist das nicht das Thema. Ich verrate ja keine Staatsgeheimnisse. Ich
Ja.
habe ja kein Patent auf irgendetwas, ja.
Ja.
Sondern das sind ja alles auch von mir öffentlich. Ich habe es ja publiziert. Also die
Ja.
deutsche Zusatzweiterbezeichnung ist publiziert.
Ja.
Die
Aber
Amerikaner
gibt
haben
es
ihre Sachen
Kollegen, die
publiziert.
moralisch Sie vorwerfen, warum bringen Sie Ihr Know-how Chinesen bei?
Nö. Nicht
Auch
ich, also
nicht, okay.
der moralische Vorwurf ist nur immer, dass insinuiert wird, dass ich ein böser Finger bin, weil ich ja Hingerichtete ausschlachte und Organe transplantiere. Also
Ja
das
gut,
ist immer noch
das ist
diese,
ja das, was schon vor Ihrer Zeit schon
das
länger
ist das
passiert ist.
Grundthema. Ja, aber sonst, es wird kein moralischer Vorwurf gemacht, dass ich den Leuten jetzt einen Wissenstransfer mache, weil Wissenstransfer, gucken Sie mal, als ich nach Kanada gegangen bin, habe ich ja auch vom Wissenstransfer gelebt. Ja,
Ja.
die Kanadier haben mir wahnsinnig viel beigebracht.
Ja,
Und dafür
verstehe.
schätze ich, also die Zeit, die 4 Jahre in Kanada waren für mich extrem lehrreich. Und sie haben mir auch
Also,
wahnsinnig geholfen.
Sie sagen ja selber, dass Transplantation ist ja so ein komplexes System und es gibt ein Regelwerk zum Beispiel, gehört auch dazu, sonst kann man das nicht wirklich erfolgreich einführen. Zu dem Regelwerk gehört natürlich auch so ein bisschen, ich habe in dem Vorgespräch mit Ihnen diskutiert, dass das Thema Ethik gehört auch auf jeden Fall zu dem Teil von dem Transplantationssystem. Wie ist das Ethikverständnis in China in Bezug auf Transplantation im Vergleich zu Deutschland und zu Kanada?
Also die chinesische Ethik ist der deutschen Ethik näher, als die angloamerikanische Ethik der deutschen Ethik ist. Jetzt muss man wissen, dass es ja in der Ethik unterschiedliche Strömungen gibt. Also im nordamerikanischen, also im angloamerikanischen Raum eher utilitaristisch. Bei
Vielleicht können
uns
Sie
eher.
am Anfang noch mir persönlich brauche ich
Ja.
auch die Information. Warum ist die Ethik hier in der Zusammenhang von Transplantation total wichtig?
Die Ethik ist prinzipiell wichtig in der Medizin, weil alles,
Nicht
ihr
nur
Handeln,
Transplantation, klar, ja.
ihr gesamtes Handeln sollte sozusagen auf ethischen Werten basieren, was sie warum machen und warum und wofür sie es machen.
Ja.
Ja, und das geht ja im Grunde genommen zurück auf Regeln, die also schon in der Antike von Hippokrates entwickelt worden sind, was man tun, was man darf und was man nicht tun sollte.
So ein bisschen wie
Nicht
Verfassung
als,
in der juristischen
genau.
Grundgerüst,
So,
ja.
so ein, so eine, ein wieder hippokratischer Eid, so ein ungeschriebenes Gesetz, ein Verhaltenskodex. Und die Ethik ist ja auch mehr oder weniger eine Entwicklung der Neuzeit. Die Ethik ist nicht vom Himmel gefallen. Die Ethik gab es nicht vor 100 Jahren, sondern die Ethik hat sich entwickelt aus der Situation heraus, ist mit den meisten Leuten ja auch nicht mehr bekannt, als es darum ging, die knappe Ressource Dialyse Patienten zuzuteilen, das ist die Geburtsstunde der modernen Ethik. Ja, oder eben das sogenannte Todeskomitee. Guter Spruch, ne?
Ja, Todeskomitee,
in Seattle.
Da muss man irgendwie Marketing-Grundkurs geben.
Genau, wo also sozusagen Honoratioren der Gesellschaft zusammengesessen haben und dann haben sie entschieden, wer an die Dialyse kann. Und dann gibt es ja diese berühmten Beispiele, der 70-jährige Pfarrer oder der 50-jährige ganz wichtige Staatsanwalt oder die unverheiratete Mutter mit Kind, nicht? Und solche Sachen, nicht? Und wer darf dann an die Dialyse? Und dann merkt man ganz schnell, also die Mutter ist nicht an die Dialyse gekommen. So, an die Dialyse kam der Pfarrer. Also nach dem Motto, was ist der Wert einer Person in der Gesellschaft, um eine knappe Ressource zu bekommen? Und dann hat man sich irgendwann überlegt, also das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so der Richtige, der Weisheit letzter Schluss. Wir müssen uns jetzt mal darum kümmern und uns überlegen, und hier fängt die Ethik an, wer darf was, wann und aus welchen Gründen? Und deswegen gibt es eben diesen utilitaristischen Ansatz, der nach dem Nutzen schaut oder der deontologische oder knapp, keiner wird zurückgelassen. Ja? Und China ist eher so im deontologischen Bereich wieder zu finden, was ja auch dem Konfuzianischen etwas näher steht als dem utilitaristischen, aber hat so seine eigenen Strömungen. Und die haben natürlich auch sehr stark entwickelte Institute für Ethik an den Universitäten, die auch in der Chinese Medical Association vertreten sind. Und Chinese Medical Association hat so dann damals quasi auch ein Ethikstatut niedergelegt, wie das in der Transplantation auszusehen hat. Und da steht auch ganz klar drin, Organe von Hingerichteten werden nicht entnommen. Punkt.
Ja.
Das ist also mehr oder weniger wie eine Handlungsanweisung für die beteiligten Ärzte. Ja? Da lasst ihr die Finger davon, das entspricht nicht unseren ethischen Maßstäben. Und das gilt ja mehr oder weniger überall, auch in der westlichen Welt. Es gibt ja nirgendwo ein Gesetz, das sagt, du darfst keine Organe bei einem Hingerichteten entnehmen, weil das wäre eine Einschränkung der Bürgerrechte. Ja. Und wenn ich einem Gefangenen die Bürgerrechte einschränke, ja, dann ist aber Holland in Not. Das geht ja nicht. Also kann man nur sagen, es wird über Ethik geregelt, das machen die Amerikaner so.
Die aber haben ist die auch Ethik in China, dass man nicht von Gefangenen oder Hingerichteten die Organe nehmen, ist schon vor 2014 so? Oder hat man erst nach dieser große Ban 2014 das eingeführt?
Das hat sich langsam entwickelt. Das gehörte mit in den gesamten Entwicklungsprozess rein, wo man gesagt hat, also wir setzen das jetzt mal um, das ist ein integrativer Bestandteil. Wie gesagt, also man muss immer gucken, wie sich Prozesse entwickeln. Ja? Also Weisheit, Glauben oder Dinge fallen ja nicht vom Himmel, bloß weil sie schon andere haben, sondern sie entwickeln sich. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die da stattfindet. Und entsprechend haben die das dann entwickelt und das steht eben auch auf der Webseite der Chinese Medical Association, steht da auch in Englisch drauf, kann man sich runterlesen. Den Link habe ich ja in meinem Artikel drin und die haben das so festgelegt. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Bei den anderen ist es ja genau das Gleiche gewesen. UNOS, also in den 70ern, 80ern Jahren gab es ja auch Tendenzen in den USA, Organe von Hingerichteten zu entnehmen, haben sie auch gemacht. Ja. Und dann der Gesetzgeber hat gesagt, da halte ich mich raus. Und dann ist UNOS hingegangen und hat eine Ethik-Richtlinie gemacht und gesagt, das wird nicht gemacht. Punkt. Und Taiwan ist dem gefolgt, allerdings mit 5 Jahren Zeitverzögerung. Die haben sie erst 2020 umgesetzt. Und,
also hinter China erst.
Hinter Festland China. Sie sind also Festland China gefolgt. Ja. Und Und in Singapur ist es juristisch immer, also es ist immer noch legal, aber in Singapur hat natürlich auch die Ärztegesellschaft gesagt, das kommt gar nicht in Frage, also so einen Scheiß machen wir nicht. Ja, geht woanders hin, aber nicht bei uns und nicht unsere Ärzte. Also das ist, wenn man das mal ganz klar so sagen will, es ist die Zivilgesellschaft, die sich dagegen gewandt hat und die das entsprechend formuliert hat und gesagt hat, das machen wir nicht. Und es gehört zum ethischen Grundbestandteil, dass das hier keiner macht. Punkt.
Wenn man jetzt die Ethik besprochen hat, dann ist man natürlich bemüht, auch die Versorgungsrate zu verbessern. Wie ist China diesbezüglich im Vergleich zu Deutschland?
Jetzt bezogen auf die Transplantation oder generell im Gesundheitswesen?
Genau, Versorgungsrate meine ich jetzt eher auf die Organspenderaten in
Also
China im Vergleich zu
Organspenderate liegt hier
Deutschland.
so bei knapp unter 5 pro Million. Das ist also die Hälfte von dem, was wir in Deutschland haben.
Ja.
Was jetzt aber sozusagen für ein Land, das sich in Entwicklung befindet, nicht ungewöhnlich ist, ja. Man muss ja immer zurückschauen, die Spanier, die mittlerweile 50 pro Million haben, das ist ja, die haben ja auch nicht an 1990 angefangen und hatten dann am nächsten Tag 50 Spender pro Million, sondern die haben sich langsam hochgearbeitet. Der entscheidende Teil ist ja, ich muss durch entsprechende, und das war das spanische Modell, durch die Ausbildung und Entwicklung der Intensivmediziner
Ja.
habe ich die Möglichkeit der Organspende oder einen potenziellen Organspender zu identifizieren, zu einem festen Bestandteil der Ausbildung gemacht. Und wenn man sich das dann im Verlauf über mehrere Jahrzehnte anguckt, dann wird das eine Selbstverständlichkeit für alle Beteiligten, nicht nur für die Ärzte, sondern die Schwestern und die Bevölkerung und alle. Und genau an diesem Punkt steht jetzt auch China eigentlich, dass sie dabei sind, die Leute entsprechend auszubilden. Das fängt dann schon an. Sie müssen ja schon anfangen, die Studenten so auszubilden. Die stellen sich jetzt schon die Frage, was wissen die Studenten über das Thema Organspende? Wie kann ich das ins Curriculum hereinbringen? Wie kann ich die Leute darüber besser informieren? Sie machen Kampagnen zur Aufklärung für die Bevölkerung insgesamt, aber das machen alle. Nur es kommt ja vor allen Dingen darauf an, dass ich das Fachpersonal aufkläre und dass ich es mit den notwendigen und wichtigen Informationen versorge. Und genau das findet jetzt hier im Moment in China statt. Also insofern würde ich einfach mal sagen, da muss man jetzt mal einfach abwarten, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt, weil das wird ein evolutionärer Prozess sein, in dem sich dann langsam die Organspende nach oben entwickelt. Und das ist ja der eine Teil. Der andere Teil ist
Ja.
Lebensspende, über die Lebensspende und die wird ja sehr umfangreich gerade bei Kindern gemacht, weniger bei Erwachsenen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, die jetzt so am Horizont langsam auftaucht, das ist eben die Xenotransplantation. Ja, also man
Über
lässt es
Tiere.
über Tiere, indem man also genetisch veränderte Schweine in dem Fall, deren Organe transplantiert. Da läuft ja jetzt gerade ein von der FDA seit November letzten Jahres abgesegneter Phase 1-2-3 Studie
Ja.
in Nordamerika.
Ja, das heißt, es ist unser ganzheitlicher Ansatz, um diese Versorgungsrate zu erhöhen. Sie sagen, Spanien sind ungefähr 50 Spender pro Million, Deutschland sind 10, China ist 5. Was ist die Zielrate, für, also gesundes Verhältnis zu haben? Wie viele Spende braucht man dann pro Million?
Also wenn man sich die Spenderzahlen anguckt und auf den Stand kommen will, dass man eine gute Versorgung der Bevölkerung haben will, ohne lange Wartezeiten, dann muss man wahrscheinlich so in die Richtung 50 gehen.
Das
Also
heißt,
so wie die
Spanien hat schon
Spanier.
das erreicht und
Ja.
Deutschland und China ist ja auch weit dahinter noch, ne? Deutschland ja auch. Nur
Ja,
10 ist ja auch nicht
Deutschland
sehr gut.
auch. Ja, genau, nicht? Also, oder ein anderes Land, was aber nie so auffällt, weil die sind halt so klein, Norwegen.
Norwegen,
Norwegen
okay.
deckt. In Norwegen haben sie so gut wie keine Wartezeit, weil die immer transplantieren können. Die haben immer Organe. Auch bei denen ist die Organspende quasi institutionalisiert. Die haben, als das ganze Thema aufkam, sehr früh, ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, haben die eine entscheidende Sache gemacht. Die haben zur Hirntodfeststellung, haben sie gesagt, wir machen eine Angiografie. Und dann wissen wir, keine Durchblutung, Hirntod. Punkt. Und dann kann man Organspende machen. Und das hat sich bei denen so verfestigt. Das
Aber
ist ein
Deutschland nicht,
kleines
ne? Deutschland
Land.
hat diese
Oh, ganz
Widerspruchlösung.
kompliziert.
Was heißt das, diese Widerspruchlösung konkret?
Eine Widerspruchslösung ist ein, nee, Widerspruchslösung haben wir nicht. Also wir haben ja so den irreversiblen Hirnausfall. Ausfall des gesamten Hirns. Nicht? Also das ist ja bei uns diese Todesfeststellung. Und die ist hochkomplex und das heißt also, Großhirn und Stammhirn müssen nicht mehr perfundiert sein. Das müssen sie über entsprechende neurologische Untersuchungen nachweisen, auch mit einem Latenzzeitraum zwischen zwei Untersuchungen, um sicher zu sein, und zwei unterschiedliche Untersucher. Das ist so der Standard, internationaler Standard. Und das, wie gesagt, das haben die Norweger damals ganz einfach gesagt, wir machen eine Angiografie, keine Durchblutung, gleich Hirntod.
Und
Fertig.
China? Wo ist China?
China ist genau da, wo wir auch sind. Zwei
Okay.
unabhängige Neurologen mit einer Latenzzeit dazwischen machen eine komplette neurologische Untersuchung. Und es kommt darauf an, den kompletten Hirnausfall festzustellen. Das heißt also Stammhirn und Großhirn, Kleinhirn. Ja, also alle Teile. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig?
Sagen Sie mir.
Ist der Hirntod im United Kingdom der Hirntod, wie wir in Deutschland haben? Antwort? Nein. Ja? Der sogenannte British Code besagt nur, wenn der nicht mehr atmet, das heißt
Okay.
also Hirnstammausfall, dann ist er tot. Kann aber das Großhirn noch leben. Ja, also sie haben eine andere, und dieser British Code gilt in großen Teilen des Commonwealth. Und da muss man genau auf die Karte gucken, wer ist der Commonwealth? Und dann stellt man fest, oh, da sind ja einige Länder dabei. Nicht? Also in Kanada ist es so, das ist auch kompletter Hirntod, ist Ausfall des kompletten Gehirns, nicht nur des Hirnstamms. Aber da
Auch
gibt es
da
eben
zum Beispiel ist
unterschiedliche
China und
Definitionen.
Deutschland viel näher als zu angelsächsische System. Ne? Also nicht nur diese
Ja.
Ethik, sondern auch da Feststellung des Todes.
Ja.
Interessant.
Und sie haben auch nicht die Widerspruchslösung, sondern die Zustimmungslösung, so wie bei uns. Also entweder der Betreffende hat sich registrieren lassen oder er hat seinen Wunsch hinterlassen, und wenn nicht, dann entscheidet die Familie unter Annahme dessen, was der Verstorbene gewollt hätte.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich wollte unsere Aufmerksamkeit ein bisschen auf anderes Thema schwenken, und zwar Innovation in Chinas medizinischem Umfeld. Und China ist ja in der globalen Wahrnehmung oft immer noch das Land der Imitation, aber im Bereich Medizin und Biotech gibt es ja schon viele Innovationen. Und was gibt es eigentlich in China in dem Bereich Transplantationsmedizin, was wir vielleicht in Deutschland noch nicht so richtig ahnen?
Also China in der Transplantationsmedizin, ich hatte es schon gesagt, Xenotransplantationen, die haben ihre eigenen transgenen Schweine, wobei sich das, was da gemacht wird an Knock-ins und Knock-outs, nicht wesentlich von dem unterscheidet, was alle machen. Also bestimmte Systeme ausschalten, bestimmte Systeme anschalten, um eine Verträglichkeit zu erzeugen von dem Organ. Nur eben andere Schweinerassen. Da hatte jeder so seine Schweinerasse, in der er das macht, wo das dann passen muss. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist Maschinenperfusion. Das heißt also, wie kann ich Organe nach der Organentnahme maschinell perfundieren, um ihre Funktion zu verbessern? Jetzt muss man Folgendes wissen. Wenn ich ein Organ entnehme, dann habe ich ja erstmal eine Warmphase, dann wird es runtergekühlt auf 4 Grad in Eis gepackt, also in Eisbeutel gepackt, nicht in Eis gepackt direkt, sondern halt auf 4 Grad gekühlt, aber nicht in direkten Kontakt mit Eis. Und dann habe ich eine bestimmte Zeit, in der ich es lagern kann. Herz sozusagen 4 Stunden, Pankreas und Leber so um die 12 bis 14 Stunden, Niere bis 24 Stunden. Und länger sollte man es nicht machen, denn es kommt im Grunde genommen zu einem sogenannten Reperfusions-Ischämie-Schaden. Und der ist entzündlicher Natur. Das heißt also, wenn ich so ein Organ wieder transplantiere und da aufwärme, dann ist das erstmal entzündet. Und diese Entzündung ist ja quasi ein Alarmsignal. Der Körper sieht sofort, da ist was, was da nicht hingehört, und aktiviert dann sein Immunsystem, was schädigend sein kann für das frische Organ. Die Entzündung schädigt natürlich auch das Organ selber, und damit bekomme ich natürlich gewisse Probleme. So, wie sind die Chinesen das angegangen? International Maschinenperfusion ist einer der Wege. Ich hole das Organ raus, perfundiere es, halte es kalt oder perfundiere es normotherm, also bei Körpertemperatur, sogar mit Blut als Sauerstoffträger, um dem Organ zu simulieren, da ist gar nichts passiert. Ja, so dass es also nicht zu diesem Reperfusions-Ischämie-Schaden kommen kann und
Ja.
transplantierst dann. Die Chinesen haben in Guangzhou an der Sun Yat-sen-Universität eine Methode entwickelt, wie man ein Organ entnimmt und transplantiert, ohne dass es überhaupt jemals das Gefühl hat, dass es auf Eis gelegt wird oder abgeschaltet wird. Ja, also die Verbindung so herstellt, dass man es aus dem Körper rausnimmt, sofort normotherm perfundiert und wieder einbaut und dann sofort das System wieder anschließt. Also die sogenannte ischämiefreie Transplantation. Und das hat in der Tat gezeigt, dass die Organe wesentlich besser funktionieren und dass viele Organe, auch sogenannte grenzwertige Organe, die also ein bisschen Reperfusions-Ischämie-Schaden nicht unbedingt tolerieren würden, dann ganz normal funktionieren können. Und
Das
damit
ist
hat man
eine
natürlich,
große Revolution, oder?
das ist
In
eine große
dem
Revolution.
Feld.
Damit hat man mehr Verfügbarkeit. Ist ein komplexer Eingriff, aber wenn man das routiniert macht, dann geht das sehr gut und die Teams, die können das gut. Nicht also ischämiefreie Lebertransplantation. Bei der Niere kann man es machen, beim Herz haben sie es auch gemacht. Und dann eben Maschinenperfusion. Sie entwickeln ihre Maschinen und die sind gerade in multizentrischen Zulassungsstudien für die CFDA. Werden wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres zugelassen und dann stehen die auch dem Markt zur Verfügung. Und damit sind sie im Grunde genommen auf der gleichen Ebene angekommen wie Nordamerikaner oder Europa. Was wird sonst noch gemacht? Es sind so andere Felder, wo viel stattfindet. Nun stellt sich die Frage, Einsatz von KI.
Ja, genau. In der
Ein
Gesundheitswesen, das
interessantes.
ist ein großes Thema für die Zukunft oder jetzt schon, ne?
Ja, ist zum Beispiel in der Radiologie finden große Studien statt, wie man KI trainieren kann, dass sie CTs oder MRIs oder Röntgenaufnahmen auslesen. Und man hat ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon reichlich Publikationen dazu, dass KI und wesentlich besser in der Lage ist, frühzeitiger bösartige Veränderungen zu finden. Beispiel Brustkrebs. Ja, also KI kann das schneller und früher sehen als das menschliche Auge. Das heißt also, sie benutzen es zur Unterstützung für solche Sachen. In der Transplantation kann man sich überlegen, ob KI eine Rolle spielen kann bei der Entwicklung von Organallokationen, also wie verteile ich Organe auf das richtige Organ, auf den richtigen Empfänger. Aber da sind alle momentan noch so in der Konsolidierungs- und Denkphase, wie man das machen kann, weil das natürlich komplex ist. Aber der Vorteil daran ist, dass eine KI natürlich in der Lage ist, mehr Einzelinformationen auszuwerten als die bisherigen Systeme. Und das in kürzerer Zeit, um eine Validierung zu erreichen. Und das ist natürlich ein hochinteressanter Ansatz.
Das ist aber eine sehr, sehr schnelle, rasante Entwicklung. Ich habe noch Ihre Worte im Ohr. Sie sind 2017 nach China gegangen. Sie haben auch so beschrieben, im Vergleich zu Hamburg damals, ne, ist China ein ganz anderer Ausgangspunkt an der University of Science and Technology of China, USTC in Hefei. Und jetzt reden Sie, 8 Jahre später, reden Sie schon, dass in dem Bereich, wie führend China in dem Bereich schon ist. Wie haben Sie die 8 Jahre so erlebt? Was passiert da?
Naja, Sie müssen es ja immer so sehen. Also wenn Sie in einem, sage ich mal, seit gut 200 Jahren bestehenden System drin sind, weil das ist so, das war immer so und so machen wir das,
Das ist
dann
unheilbar, klar, 200 Jahre. Ja.
200 Jahre sind es nicht, aber so gut 100 Jahre. Und dann ist das Problem ja immer, wenn Sie in solchen Strukturen drin sind, wenn Sie da einen Wechsel machen wollen, dann kommen Sie in das berühmte Change Management. Und Change Management muss ich Ihnen nicht erklären, ja, das hat die Wirtschaft erfunden, die kennt sich damit besser aus. Überall, wenn Change Management angesagt ist, ja, menschelt es. Ganz furchtbar. Es ist ja nichts Neues. Wenn Sie allerdings in ein System reinkommen, wo es das einfach nicht gibt und wo Sie bei Null anfangen und sozusagen die Möglichkeit haben, das Beste aus verschiedenen Welten zusammenzubauen, dann ist das doch perfekt, oder? Und das ist die Situation, die ich ja in China getroffen habe.
Was mich dennoch überrascht, 8 Jahre sind 8 Jahre. Das ist wirklich keine lange Zeit, weil das, ich meine,
China
medizinischer
Speed.
Bereich ist, ja, das ist wirklich ein erstaunlicher
Sie,
Prozess.
wenn Sie, die haben sich entschieden, die wollen das machen, die haben sich einen Spezialisten reingeholt und zu dem haben sie gesagt, so, und jetzt mach. Und ich gesagt, ja, mit eurer Unterstützung mache ich das auch. Und sie gesagt, unsere Unterstützung hast du, habe ich. Das ist kein Problem, mach mal. Und dann ging das ja ruckzuck.
Wie ist die Landschaft in der Bereich Transplantation? Da kennen Sie sich am besten aus. Wie ist in China? Ist USTC sozusagen auch ein Newcomer in China oder wo sind die führenden Zentren in China, die
Also
Transplantationsthemen angeht?
hier Hefei ist so eine Art Newcomer, ja. Also Provinz Anhui ist ja auch, glaube ich, so in der Rangliste der 38 Provinzen auf Nummer 32, wo dann andere grinsend, ja, Anhui, also so der Hinterhof von Zhejiang. Nicht? Also die Welt hört in Nanjing auf und dann kommen nur noch Dörfer. Ja, also das ist ja Countryside. Nur wenn man dann so hier so in diese Countryside reinguckt, da muss man sagen, boah, dagegen würde ich eher sagen, es ist Hamburg Countryside. Aber okay, so ist das eben. Es ist nicht Shanghai, ja, es ist nicht Beijing. Klar, wenn Sie so gucken, wo sind die Zentren in China? Die Zentren sind ganz klar. Wenn ich von Süden hochmarschiere, dann habe ich Guangzhou. Ja, ich habe Shanghai, ich habe Nanjing, ich habe hinter mir im Westen habe ich Chengdu, ich habe dann weiter nach oben Richtung Nordwesten habe ich dann quasi in Wuhan, dann habe ich Xi'an, dann habe ich Beijing, dann habe ich sogar Harbin, ne? Obwohl Harbin ist ja nach chinesischen Maßstäben schon ein kleines Dorf. Nicht? Nicht? Ich habe Tianjin. Ja, also das sind so die Big Shots. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen ausgelassen, sonst kriege ich hier Haue. Aber das sind so die Zentren in den Städten, wo
Wo
man so
sitzt denn
10 bis
sozusagen
30 Millionen
Hauptkompetenz
hat.
von? Genau, Sie sind ja sehr diplomatisch gewesen, aber ich denke, wenn Sie sagen mal einen Namen nennen würde in China, Transplantationszentrum, ist es eher Wuhan oder ist es eher Guangzhou oder was würden Sie sagen? Was ist die Kompetenzzentrum?
Die
Gibt's
sind
nicht.
alle Kompetenzzentren. Ja, also nach unseren Maßstäben, die haben alle ihre Schwerpunkte. Ja, aber zum Beispiel jetzt, früher war es in Wuxi, jetzt ist es in Hangzhou das Lungentransplantationszentrum. Die machen 200 Lungen im Jahr. Auf
Hat
höchstem
China schon
Niveau.
Deutschland aufgeholt in der Thematik?
Also wenn ich mir angucke, was die Leute machen und wie sie es machen, eindeutig. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich hatte ja gesagt, sie gebrauchen ein Regelwerk, sie gebrauchen die Ausbildung, also diese Zusatzweiterbildung für den Transplantationsmediziner oder wie wir es hier jetzt machen für den Transplantationschirurgen. Ja, das Paper ist auch bald raus wahrscheinlich, also fingers crossed. Dann haben wir das Paper. Und jetzt kommt der dritte Teil, Qualität. Sie messen ja den Outcome. So, und jetzt kommt etwas, wo es also geradezu einzigartig ist. Die Amerikaner haben ja ihr SRTR, also ein Scientific Registry für die Transplanter, und die haben da unendliche Datentabellen und Kurven für alles. Fürs Überleben und Langzeit und so weiter und so fort. Aber natürlich immer nur einen kleinen Datensatz und keine Granularität in den Daten. Also wenn Sie etwas mehr aus den Daten rauslesen wollen als Überleben, dann wird es schwierig, weil viele Dinge sind nicht komplett, muss man dann woanders sammeln. Also es ist nicht so ein Register, wo man alles drin hat. So, in Deutschland haben wir das ja versucht einzuführen. Das hat uns ja die Politik zerschossen. Wir hatten uns Überlegungen gemacht, wie wir ein Register machen, und dann kamen die Grünen, ja. Und die fanden das nicht so toll, weil man muss ja die Anonymität von Organspender und Empfänger wahren und das dann doppelt anonymisiert und pseudonymisiert und weiß der Kuckuck was. Und die GKV fand die Idee nicht gut, dass man Daten unendlich sammelt. 3 Jahre reicht völlig aus. Wofür wollen Sie das mehr wissen? Das ist doch kein wissenschaftliches Register. Es geht doch nur um Qualität. Und solche Diskussionen. Also es wurde einfach nur blöd. Ein vernünftiges Register haben wir bis heute
Ja,
noch
ich wollte
nicht.
fast sagen, dass Deutschland keine Transparenz wolle. Aus Ihrem Bericht aus den Nullerjahren, das kennt man schon. Ne?
Ein Kollege hat mal immer gesagt, Tucholsky hat mal einen Spruch gemacht. Wenn die Deutschen eins immer haben, dann ist es Bedenken.
Ja.
Ja? Also bei uns ist vieles in diesen Zirkeln, in diesen Diskussionszirkeln abgewürgt, verdünnt, auf die lange Bank geschoben worden. Und wir sind also, wenn Sie sich diese Berichte angucken, dann werden Sie 200, 300, 400, 500, 1000 Seiten. Ja? Also keiner liest 1000 Seiten. Das ist im Angloamerikanischen sagt man Linguistic Obfuscation, sprachliche Verwirrung. Da steht auch nicht irgendwo mal in einem kleinen Satz, was gemacht werden soll, sondern es ist alles nur so ein völlig wolkiges Zustandsgewolke und Gehabe und es kommt nichts bei rum. Also bei uns in Deutschland ist ja nichts rumgekommen. Also um Register werkeln sie immer noch rum. Sie arbeiten hart dran. Also ich habe es auch gerade wieder gehört und mit den Leuten gesprochen. Es ist mühsam. Vielleicht haben wir in 10 Jahren was, aber dann immer noch nicht so, wie man es haben will. Die einzigen Zahlen, die wir immer haben, sind Jahreszustandsberichte, aber nur für das erste, zweite und dritte Jahr. Aber die können Sie nicht vergleichen, weil das erste Jahr ist das erste Jahr. Und das zweite Jahr ist das zweite Jahr von denen, die man vom ersten Jahr schon hatte, aber nicht inklusive derer vom nächsten Jahr. Und das dritte Jahr ist das von dem zweiten und dem ersten Jahr. Also quasi immer nur ein Jahrgang. Ja. Aber ich kann, diese Jahrgänge sind nicht miteinander vergleichbar. Und also ist ganz nett für die Sache, aber es ist hilft nicht weiter. Was habe ich in China? Ich habe ein Register. Punkt. Es wird alles reinberichtet. Es gibt eins für jedes Organ. Eine Universität ist zuständig. Ich kann Anträge stellen auf wissenschaftliche Bearbeitung, so wie das immer ist. Schriftlicher Antrag mit Begründung, Ethikkomitee, Einreichung, Befundung durch ein Fachgremium, Zusage, Absage und dann kann ich losmachen. Das einzige Problem ist, ich habe nicht genügend Leute, um das alles auszuwerten, weil die haben solche Datenmengen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das weiß die Regierung auch. Die benutzt das immer ab und zu mal, um nachzugucken, wie man bestimmte Sachen besser optimieren kann. Also sie sitzen auf Unmengen von Daten. Teile der Daten benutzen sie auch und sie machen es dann ganz geschickt. Sie schreiben jährliche Reports, Annual Reports zur Transplantation. Diese Annual Reports, da steht alles drin, was sie gemacht haben, was sie jetzt gerade neu entwickeln, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Und sie haben dann sage und schreibe 5 Jahresdaten, 8 Jahresdaten, 10 Jahresdaten. Das heißt also, ich kann genau gucken, wie ist das 5 Jahres- und 10 Jahresüberleben von Transplantierten in China? Ja,
Das ist sehr
und
wertvoll.
das ist extrem wertvoll und ich kann dann weiter runtergucken und kann dann auch nachgucken, so woran hat es gelegen? Lag es am Spender,
Ja.
lag es an der kalten Chemiezeit, gab es chirurgische Komplikationen und so weiter und so fort. Also es ist eine Granularität in den Daten drin, die kann man noch weiter ausbauen, die ist einfach faszinierend.
Das ist
Und
sozusagen die Zündstufe 2 für Transplantationsentwicklung, oder?
Qualität, ja,
Ja.
Qualitätsberichte. Und auch da haben wir jetzt gerade ein Paper eingereicht, ja, Fingers crossed. Wir haben mal das deutsche, amerikanische und chinesische System in seiner Struktur und seinem Aufbau und dem, was es liefern kann, miteinander verglichen. Das ist hochinteressant. Also ich meine, der entscheidende Punkt ist ja, dass es diese Systeme erstmal gibt, ja. Also ich will nicht immer meckern über Deutschland. Immerhin haben wir ein System. Also
Ja, klar.
außerhalb von Deutschland hat auch keiner das System. Ja? Die
Ja.
Amerikaner haben eins, die Chinesen haben eins.
Ja.
Aber die Chinesen haben das Interesse daran, es zu einem Instrument zu machen, mit dem sie, wenn sie sagen, wenn ich Qualität steuern kann, dann kann ich natürlich auch steuern, was ich mache. Und dann kann ich begründen, was ich mache. Und dann kann ich mein gesamtes Arbeiten daran optimieren und verbessern. Nicht? Und das sind
Weiterdenken
ja
halt, ne?
genau dieses Weiterdenken, dieses was kann ich damit machen und so weiter und so fort. Und momentan sind wir in Diskussionen, dass wir dann gesagt haben, na ja, also der nächste Schritt müsste jetzt sein, wir machen das mal auf einer Webseite im Internet, dann für alle einsehbar, weil momentan sind, also zum Beispiel, sie liefern ihre Daten ans Global Organ Transplantation Observatory. Das wird von Spanien
Echt?
geführt. Ja.
Das machen
Also.
Sie? Ich dachte, dass die der wertvolle Datensatz. Jeder sagt, der Daten ist ja Gold und dass China
Ja.
diese Daten wirklich rausliefern, das wundert mich.
Also, es gibt dieses Global Observatory. Das wird von den Spaniern geleitet. Da ist die ganze Welt drauf abgebildet. Da sind auch die chinesischen Daten drin.
Cool.
Nicht in ihrer totalen Granularität, also in den Annual Reports ist noch mehr drin,
Ja.
aber auch die Annual Reports, wenn ich es jetzt wieder in Deutschland gibt es einen Bericht vom IQTIQ, vom Institut für Qualitätssicherung, bla 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 im Gesundheitswesen. Das ist ein schöner Bericht, aber wer sich da durcharbeiten will, der braucht viel Zeit und viel Geduld. Und am Ende des Tages wird er mit vielen Grafiken zugeschmissen, die er erstmal verstehen muss. Also wer sich in der Materie nicht auskennt, der kann damit nicht viel anfangen. In meiner Zeit damals war es ja schon so, vom Gesetz her waren sie verpflichtet, dass also die Zentren ihre Daten transparent darstellen mussten. Und dann hat man die IQTIQ-Daten genommen und ich habe damals gesagt, dann lass uns das doch bei der DSO machen. Also auf der DSO-Webseite sind diese Daten einsehbar. Da sind die dann verdaut einsehbar, sodass man also aus dem Gewurstel des IQTIQ-Berichts mal etwas rausziehen kann, was so in Deutschland läuft. Aber es ist natürlich auch immer wieder dadurch beschränkt, dass es dieses Cluster ist. Ein Jahr, die Zwei-Jahresgruppe, die Drei-Jahresgruppe und dann Schicht im Schacht. Und wie die einzelnen Zentren performen. Das steht da alles drin. Das kann man daraus gut ablesen. Und das gibt einem ja zumindest einen Ansatz dahin, wo Qualität läuft. Also sie ist dokumentiert. Aber halt sehr komplex. Und bei den Chinesen ist es so, ich habe ein Büchlein. Da steht drin, wie ist es gelaufen, wo gab es die Probleme, wo muss man sich verbessern. Das heißt, ich habe die durchdachte Analyse. Ich habe also nicht nur die
Das
Präsentation von
Ergebnis,
Daten
genau.
und jetzt lieber Leser, bilde dir dein eigenes Bild, sondern die präsentieren die Daten mit der kognitiven Analyse.
Das
Nach
ist
dem
ja fast
Motto.
chinesische KI-Philosophie auch, ne? Also DeepSeek liefert nicht nur die Suchergebnisse oder Ergebnisse, sondern auch die Denkweise auch mit.
Ja. Und das ist natürlich, das ist schon extrem hilfreich. Und dann ist es in so einem. Sie haben es ja schon gesagt, in so einer Umgebung zu arbeiten, macht einfach Spaß. Ja? Also erstens, Sie kriegen Wertschätzung dafür, dass Sie was beitragen und das auch noch als Ausländer. Ja? Also,
Und das ist für
sowieso.
viele Wissenschaftler das Wichtigste, dass man die Wertschätzung bekommt.
Natürlich, die Wertschätzung ist so der entscheidende Teil, das Einbeziehen und das Wertschätzende und vor allen Dingen der intellektuelle Austausch. Ja? Also man hat ja auch Ideen, die nicht immer unbedingt funktionieren, aber wenn man darüber mal geredet hat, dann kommt man ja wieder einen Schritt weiter. Und es gibt einem natürlich auch das Gefühl, den anderen zu verstehen. Da muss man sich in den anderen hineindetzen und hineindenken und dann versuchen, seine Position einzunehmen und dann mal von der Seite einen Vorschlag machen, wie man es vielleicht doch noch hinkriegen kann.
Man sagt ja so schön, Herr Naschan, dass man sich auf die Reise macht, um sich selber oder sein eigenes Land zu verstehen. Und ich meine, Sie sind ja schon mit Vorwissen nach China gegangen. Sie haben so ein bisschen schon vorher erwarten können. Deswegen sind Sie auch in China gekommen oder arbeiten Sie jetzt in China. Aber dennoch, nach jetzt knapp 10 Jahre oder 9 Jahre China, jetzt wenn Sie, was denken Sie jetzt über Deutschland? Was hat China, dieser Aufenthalt, Ihnen sozusagen weitergebracht, dass Sie über Deutschland vielleicht anders denken? Oder was ist die Zukunft von Deutschland? Ich denke, Sie haben sicherlich auch genügend Gedanken darüber, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin ja immer noch mit dem deutschen System intensiv vernetzt. Ich leite ja die Zusatzweiterbildung, die wir jährlich machen, das sogenannte Walter-Brendel-Kolleg im Ernst-von-Anacker-Haus vom Max-Planck-Institut in Berlin und weiß, wie es da läuft. Also ich kenne immer noch die Schwächen des Systems. Und natürlich hat man, wenn man so lange wie ich versucht hat, das System zu gestalterisch, strukturell zu verbessern und zu optimieren, dann hat man natürlich auch immer noch den Anspruch, dass man das versucht nachzuverfolgen und weiter zu vermitteln. und auch der nächsten Generation zu vermitteln, dass sie nicht stehen bleiben soll oder Dinge als gegeben nehmen soll, sondern dass sie versuchen sollen, sich einen Anschub zu geben und Dinge zu verbessern, weil da kann man noch viel verbessern. Aber wissen Sie, als Deutscher weiß ich natürlich, wie Deutsche funktionieren und wie Deutsche denken. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist einfach so. Meine Landsleute sind so, wie sie sind. Ja, die können sie auch nicht von jetzt auf gleich anders machen, sondern sie müssen einfach das nehmen, was da ist, und dann versuchen, mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist, und in den Möglichkeiten zu denken. Insofern kenne ich da also die Grenzen und will das auch gar nicht verurteilen, weil das ist halt so, nicht? Ich war lang genug mit Engländern, Franzosen, Spaniern, Italienern oder Amerikanern, habe ich in Studien gesessen, und dann lernt man natürlich, wie die denken und wie die an Lösungsansätze herangehen und wie die das machen, nicht? Die Italiener fand ich da immer ausgesprochen erfinderisch. Die waren immer genial. Die hatten irgendwo, das ging immer hier und da und dort, nicht? Und die Spanier waren da so eher so, die waren auch so eher so nach dem Regelwerk, nicht? Und das war so und das ist so, aber wir machen das jetzt so. Anders, die Franzosen sind ganz speziell. Die Engländer sind halt die Engländer. Darf man nicht mit den Schotten und Walisern und Iren verwechseln. Und spätestens, wenn sie auf Amerikaner treffen, dann sie treffen die Leute, die haben das Rad erfunden, die haben das Atmen erfunden, die haben das Denken erfunden, die haben uns beigebracht, wie man richtig sprechen und richtig gehen muss. Auch damit muss man irgendwie zurechtkommen, ja. Ich meine, Donald Trump ist ja sozusagen das lebende Beispiel dafür, was ein Amerikaner so alles machen kann und wie das so läuft. Das ist halt so, nicht? Und bei den Kanadiern hatte ich immer den Eindruck, das sind die besten Menschen der Welt, die haben nie einen Krieg angefangen, aber sie sind die einzigen gewesen, die Deutschland zweimal besiegt haben. Okay. Ja, also jedem das seine. Ne? Und dann lernen sie damit umzugehen, und deswegen will ich das auch gar nicht bewerten, sondern ich kenne die Probleme, ich weiß, dass es nicht einfach ist, dass das sozusagen bei den Deutschen dazugehört. Nun ist es ja bei uns so, so alle 100 Jahre kommt mal ein großer Ruck. Der kann schon mal in die richtige Richtung gehen, kann aber auch völlig in die Hose gehen, haben wir auch schon erlebt. Aber bis dahin passiert halt so nichts. Da ist dann immer so eher so ein Biedermeier. Heute würde man eher sagen, die bleiernen Merkel-Jahre. Nicht? Aber diese Phase hatten wir schon mal. Das, was wir heute haben, hatten wir schon mal zwischen 1815 und 1848. Nicht? Also,
1848, okay, ja.
ja, Deutscher Bund, Frankfurt. Ja.
Das war der große Ruck. Ja,
Da
und
gab
wenn
es den
Sie.
ersten großen Ruck. Ja, und ich weiß nicht, wann das nächste 1848 kommt. Es kann ja auch wieder 1939 kommen. Oder
Ja, das ist
33.
ja
Also
natürlich.
bei Deutschen muss man immer sehr vorsichtig sein.
Ja.
Und in China geht das alles irgendwie so. Also wenn Sie sich die chinesische Geschichte angucken, ja, dann haben Sie
Ja.
eher das Gefühl, die Leute haben immer in ihrem Bereich gelebt, ja. Da gab es im Westen das Tianshan-Gebirge, nach Süden den Himalaya, nach Norden die sibirischen Wälderwüsten. Und jenseits davon war Wüste, Wüste, Wüste und viel freies Land und alles unwirtlich. Ja? Und vor der Nase hatten sie einen großen, den Pazifik. Ja, an den Küsten entlang hat man auch mal Kontakt aufgenommen mit den fernen Welten. Aber eigentlich hat man dann festgestellt, die Ming haben es ja gemacht, sind zurückgekommen und haben gesagt, also Leute, da müssen wir nicht hin, da lassen wir die Händler zu uns kommen, wir haben es hier viel besser in China, wir haben alles. Und so ungefähr sind die. Die leben so in ihrem Rhythmus. Die haben dann so alle Jubeljahre mal so ihre dynastischen Umwälzungen. Aber im Hintergrund läuft eigentlich quasi immer der gleiche Strom in der Entwicklung weiter. Ja, und das ist irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Gesellschaftsmodell, was sich individuell und konsensuell versucht, pausenlos zu verbessern. Und das Grundstreben ist, wie werde ich besser? Das ist etwas ganz Faszinierendes. Und dazu gehört, und wenn ich nicht weiter weiß, dann hole ich mir einen von außen rein und frage den mal. Und den integriere ich auch bis zu einem gewissen Punkt
Das sind
und
Sie
arbeite mit
jetzt,
denen
ne?
zusammen. Ja, also das waren ja vor mir, waren das ja auch viele andere Leute. Ich bin ja nicht der erste Ausländer. Also zum Beispiel das Krankenhaus hier wurde von Amerikanern gegründet,
Ja.
in den 1890er Jahren
Ja.
als Augenklinik. Und wenn sich die meisten Gründerväter der chinesischen Universitäten angucken, das waren Deutsche, Franzosen, Engländer, Amerikaner, nicht? Qinghua, Amerikaner, Sun Yat-sen, das waren Deutsche, Shanghai, Tongji, das waren auch
Tongji,
Deutsche.
Deutsche,
Hu Jin, das waren Franzosen. Ja? Und in Hongkong haben sie die ganzen Engländer sitzen. Also klar, das Faszinierende am chinesischen System ist, dass es einmal diese konsensuelle Art der Weiterentwicklung hat, aber auch immer wieder sich Rat von außen einholt. Und das tun sie ja jetzt auch. Und da haben die ja auch keine Berührungsängste in allen Feldern nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig. Meine Frage hier eher zielend dahin, wenn Sie so diese schnelle Entwicklung, Sie haben natürlich einen großen Beitrag zu, aber Sie haben auch selber gesagt, ohne das große System können Sie alleine auch nicht viel richten. Und diese 8 Jahre große Entwicklung in Hefei, in einem Zentren, aber China, das Medizin ist ja deutlich größer, die medizinische Branche ist ja deutlich größer. Und haben Sie dadurch Angst, dass China so schnell wächst um Deutschland, oder was ist Ihr Gefühl, dass es, sagen wir, das ist kein Wettbewerb in dem Sinne, keine Bedrohung und
Also
keine Gefahr sozusagen?
als Akademiker ist man ja prinzipiell friedliebend und sieht erstmal nicht
Ja,
definiert nicht in
das ist gar nicht diese
Bedrohungsszenarien.
Denkmuster, ne? Genau.
Das ist gar nicht dieses Denkmuster, sondern es geht ja darum, wie kann ich mich austauschen, wie kann man gegenseitig voneinander lernen, wie kann man besser
Ja.
werden. Also ich muss ja auch sagen, in Kanada, das habe ich Ihnen ja schon gesagt, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Hier
Ja.
in China habe ich noch mal so viel gelernt.
Ja.
Ja?
Ja.
Ich habe ein anderes System gesehen, ich habe Lösungsansätze gesehen, ich habe gesehen, wie man Dinge auch sehen kann, wie man Entscheidungen treffen kann, wie man Dinge organisieren und strukturieren kann. Und das habe ich ja alles mitgenommen und versucht zu integrieren. Das heißt also, ich habe diese ganzen Dinge habe ich immer als ein beidseitiges Lernverfahren gesehen. Ich habe gelernt, die haben gelernt. Ja? Man hat sich ausgetauscht. Und als Akademiker denkt man erstmal nicht in Bedrohungsszenarien, sondern man denkt daran, wie kann man besser werden, wenn man zusammenarbeitet.
Ich
Natürlich gibt
sage
es
Ihnen
jetzt immer
als
Leute.
Geschäftsleute eigentlich auch nicht an Bedrohung. Ich weiß nicht, wer zuerst immer an Bedrohung denkt, aber nicht der Akademiker, auch nicht der Geschäftsleute.
Nee, Geschäftsleute auch nicht. Es sind ja meistens dann immer irgendwelche komischen Ideen von, die nehmen uns was weg, jene nehmen uns was weg. Und dann als Betroffener guckt man immer und sagt, wieso? Hier nimmt doch keiner irgendwann wem was weg. Sondern es ist doch immer, okay, wenn die Chinesen sind gut geworden, weil wir Deutschen so wahnsinnig viel ihnen beigebracht haben. Sehen wir es doch mal positiv. Ja, die haben von uns gelernt. Aber nicht, indem sie kopiert haben, sondern indem sie übernommen haben und dann weiterentwickelt haben. Anderes Beispiel ist, die fangen ja jetzt an, ihr Zentralabitur, ihr Baogao umzustrukturieren. Also weg von dem sturen Auswendiglernen hin zu mehr einem kreativen Denken. Ja? Von wem haben sie das denn gelernt? Ja,
Wahrscheinlich
ich
von den
meine, sie gucken sich
Deutschen.
mal, ja, unter anderem, aber auch von den Amerikanern und Engländern, also die sind ja auch
Ja,
hier reihenweise vertreten. Das sind ja
klar,
nicht nur die
klar.
Deutschen, sondern es sind generell die
Ja.
Ausländer, die hier sind. Aber sie haben das aufgenommen. Ne? Und jetzt muss ich mir doch mal überlegen, inwiefern ist denn zum Beispiel bei uns in Deutschland wäre sozusagen unser Bildungswesen in der Lage, mal einen Rat von außen aufzunehmen, indem man sagt, pass mal auf, Leute, wir müssen wieder ein bisschen mehr auf Leistung achten und die Leute darauf trimmen, dass sie besser sind. Nee, bei
Glaube,
uns
das
wird
wäre
der
schwierig.
Kuschelkurs.
Nicht mal
Noten
von einem anderen
abschaffen.
Bundesland.
Noten abschaffen der Niedersachsen, nicht? So, Mathematik, keine Arbeiten mehr. Und es reicht völlig, wenn die addieren und nein, wir sagen ja dann nicht mehr addieren dazu, sondern wir sagen dann, man muss das, was auch immer, nicht? Also jedenfalls,
Ja.
in Niedersachsen will man ja gerade alles egalisieren, nicht? Also, wo man dann sagen muss, oder stellen Sie sich mal vor, also die Chinesen holen sich einen Haufen Deutscher rein, um ihren Laden auf Vordermann zu bringen. Jetzt sage ich mal andersherum. Machen wir doch mal Herrn Chiax, das ist ja unser großer Verkehrswendesenator in Hamburg, den Vorschlag, er soll sich einen Haufen Chinesen reinholen, plus die Arbeiter, und die Kühlbrandbrücke nicht bis 2041 instand setzen, sondern innerhalb der nächsten 5 Jahre, weil die Chinesen können das.
Das ist doch mal
Ja,
ein
was
toller
meinen
Rat.
Sie, was meinen Sie, was die mit mir machen, wenn ich denen den Ratschlag gebe oder wenn die nur davon hören, ja? Ja, oder wenn Sie hier so Probleme haben, ETCS Stuttgart 21, ja. Also es geht ja nicht mehr darum, es geht ja nicht um den physikalischen Bahnhof, der ist ja fertig. Es geht ja nur um das elektronische Steuersystem. Da kann man nur sagen, pass mal auf, Jungs, die Chinesen haben eins auf der Stange, die machen das nämlich. Die haben ja diese ganzen, und die haben einige zigtausend Kilometer mehr und einige, das sind übrigens auch Siemens-Garnituren, die da fahren. Da kann man das ganz locker einbauen. Fragt die doch mal, die haben die Lösung. Die können euch das innerhalb von 12 Monaten installieren. Dann macht ihr einen Vertrag mit denen, dann kommen die mit ihren Jungs, die installieren euch das alle. Das wird dann nach deutschem Standard, weil die haben ja von uns gelernt, also machen die ja deutschen Standard. Fertig. Ein Jahr. Nicht bis 2031. Ich will den Vorschlag nicht machen, weil ich werde dann anschließend geteert und gefedert und wahrscheinlich an der obersten Rah aufgehängt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das machen wir lieber nicht, aber wir machen auch heute Schluss. Und ich habe auch echt vielen Dank. Sie haben gesagt, Sie haben viel von China gelernt. Ich habe heute viel von Ihnen gelernt. Das hat mich echt viel Spaß gemacht. Und es ist auch schon spät bei Ihnen, spät in der Nacht. Und ich danke Ihnen sehr. Das nächste Mal hoffe ich, dass wir uns face-to-face treffen in Hefei, Erdnüsse essen und Fisch essen. Das ist auch die bekannte Spezialität in Hefei, oder?
Stinkfisch.
Fisch, genau, Stinkfisch. So ist das. Insider-Wissen.
Insider wissen, der schmeckt ausgezeichnet und stinken
Ja.
tut er eigentlich auch gar nicht so schlimm.
Hey, ich mag das auch sehr. Also, dann, Herr Najan, Ihnen eine gute Nacht und
Super.
wir hören voreinander.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.